Ihr hört den Fernsehsessel-Podcast. Mit dabei heute der Fabian.
Moin.
Kit.
Servus.
Und der Nenad.
Hallöchen.
Und ich bin Marco. Hallo. Leute, ich bin heiß wie Frittenfett und das liegt unter anderem an den Temperaturen, aber auch an der Filmauswahl, die wir heute haben. Denn sie ist bunt gemischt, würde ich mal behaupten. Wir haben ein paar sehr aktuelle Filme dabei, auch ein paar ältere Filme und auch vielleicht den ein oder anderen Geheimtipp parat. Und den Start machen wir mit Der letzte Mieter. Das ist ein deutscher Genrefilm, der jetzt am 13.8. in die Kinos kommen soll. Worum geht's in Der letzte Mieter? Im Prinzip sagt es der Titel schon mehr oder weniger aus, ein Mehrfamilienblock soll geräumt werden, um saniert zu werden. Es sollen teurere Wohnungen entstehen, die Mieter sollen verdrängt werden in billige Wohnräume und so weiter und so fort. Das, was tatsächlich fast täglich aktuell in den Großstädten passiert, wird hier thematisiert und in einen Spielfilm gepackt. Genau, Regie hat geführt der Georg Erle. Und sagt mal, wie fandet ihr den Film? Fabian.
Ja, also ich fand ihn gut, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Ich bin bei deutschen Filmen ja immer so ein bisschen zweifelhaft, ob ich mir die angucken will oder nicht. Vor allem, wenn es dann noch so ein Thriller, ich nenne es einfach mal Thriller, Drama-Thriller, ist, weil, also ich kann mich jetzt nicht an viele gute deutsche Thriller erinnern. Und für mich hat sowas dann immer gleich Tatort-Feeling. Gerade von der Länge her, der Film ist 97 Minuten. Also könnte ganz gut ein Tatort sein. Von daher habe ich jetzt mal nicht zu viel erwartet, als ich mir den Film angeschmissen habe. Jetzt im Nachhinein sage ich mal, es wäre schön, wenn wir solche Tatorte jede Woche hätten im ersten. Weil, also der Film, der schafft es irgendwie, ein komplett klaustrophobisches Gebilde aufzubauen. Weil im Endeffekt haben wir ein Kammerspiel. Also der Film spielt eigentlich die ganze Zeit in dieser einen Wohnung von diesem letzten Mieter, von dem namensgebenden letzten Mieter, der halt aus seiner Wohnung nicht unbedingt raus will. Klar, es geht mir weil Schnitte nach außen und ins Treppenhaus und die Polizei ist angerückt, um da bei der Räumung ein bisschen zu helfen und die Leute da raus zu begleiten. Da wird man immer wieder hingeschnitten, aber der Großteil, also 90% des Films, 95% spielen einfach in dieser Wohnung. Von den Schauspielern kann ich tatsächlich nicht viele, also die Hauptrollen, habe ich jetzt mal geguckt, sind Matthias Ziesing, der spielt den Sohn des letzten Mieters, der ist eigentlich so der Protagonist, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt auf seiner Seite ist. Sebastian Achilles und Pega Feridoni. Pega Feridoni kennt man vielleicht von Türkisch für Anfänger oder ich glaube die 8. Staffel Pastewka hat sie mal kurz mitgespielt. Also die war jetzt die einzige, die mir auch vom Namen her was gesagt hat. Die anderen jetzt eher nicht. Aber das tut dem Film jetzt nichts ab. Der Film ist spannend. Der Film ist relativ ruhig aber auch. Und wie gesagt, er schafft es, so ein klaustrophobisches Gefühl die ganze Zeit aufzubauen. Er hat ein überraschendes Ende, mit dem ich vollkommen d'accord gehe. Was mich so ein bisschen an dem Film gestört hat, dieser sozialkritische Ton, den er da teilweise hatte, oder diese, ja, ich nenne es mal Kapitalismuskritik, dass halt diese Makler, diese Immobilienmakler, die das Gebäude sanieren wollen, so als das absolute Böse, sage ich mal, dargestellt werden. Also die Charaktere, es gibt im Endeffekt zwei, die bei dieser Immobilienfirma arbeiten, die sind halt auch nicht unbedingt dreidimensional. Die sind halt einfach nur böse, um böse zu sein. Die haben alle richtig Dreck am Stecken. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen zu plump oder zu einfach, dass man sich damit auseinandersetzt und dann quasi sagt, guck mal, die Leute sind alle unfassbar böse, die schmeißen hier die lieben armen Rentner aus ihrer Wohnung, die haben da überhaupt kein Mitgefühl. Das war so ein bisschen mir am Dorn im Auge. Aber trotzdem würde ich jedem den Film empfehlen, lasst euch von dem deutschen Label im Endeffekt nicht abschrecken, weil sonst verpasst ihr da echt einen wirklich guten Thriller.
Ich würde da größtenteils mitgehen. Ich war durchaus überrascht. Ich habe nicht sonderlich viel erwartet, ähnlich wie du, Fabian. Wurde aber doch schon relativ früh abgeholt, da die Inszenierung sehr, sehr intim ist, wie du gesagt hast. Nicht nur, weil es relativ schnell zu einem Kammerspiel wird und sehr, sehr lange ein Kammerspiel bleibt, sondern auch, weil die Kamera Einstellungen absichtlich sehr intim gewählt sind. Also wir haben immer sehr, 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 wir sind sehr, sehr nah an den Figuren dran. Also auch noch während der Sohn des letzten Mieters noch in seinem Wagen quer durch die Stadt fährt und so quasi einen Job nach dem anderen erledigen muss und wir nur ja, relativ schnelle Schnitte sehen, während er im Auto sitzt oder mal eine Heizung reparieren muss oder mal vorbeifährt bei diesem Immobilienmaklerbüro und dort irgendwie einen Brief aufgeben möchte, solche Sachen eben, bis er dann irgendwann seinen Vater besucht, um ihn, ich glaube, seine Medikamente vorbeibringen möchte. Mich hat die Soundkulisse am Anfang unheimlich mitgenommen. Das sind sehr, sehr unangenehme Soundbits. Also wir haben permanent so Druckabfallgeräusche, Straßenlärm, Baustellenlärm, sehr, sehr viel Klopfen, was wir stark drin haben. Das hat mich stellenweise so ein bisschen daran erinnert, weiß nicht. Es hat so das Gefühl in mir geweckt, als hätte Hans Zimmer so ein bisschen gerade nebenbei so ein bisschen was komponiert dazu, aber man schafft es aus diesen organischen Klängen so etwas unglaublich Hässliches, sage ich mal unter Anführungszeichen, zu kreieren, so etwas Unangenehmes, dass man da eigentlich gar nicht mit dabei sein möchte, aber anhand dieser Thematik und anhand dieser Spannung, die da aufgebaut wird, bleibt man wirklich sehr, sehr lange dran. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin komplett hin und weg, aber es hat mich schon sehr, sehr lang bei der Stange gehalten. Ich habe einige Gänsehautmomente gehabt in diesem Film. Ich fand zum Beispiel, so viel können wir mal vorwegnehmen, wenn irgendwann mal das Sondereinsatzkommando kommt, wie sich die Polizisten untereinander unterhalten, das hat für mich so real gewirkt, unter Anführungszeichen. Also so organisch, so natürlich, so als. Das ist nicht so überinszeniert wie bei einem Tattoo, dass er so gewollt cool irgendwie rüberkommen möchte oder etwas in diese Richtung, sondern das hat nur so das Gefühl, ja, das sind jetzt Menschen bei der Arbeit und die unterhalten sich so und die gehen strategisch durch, wie sie das aufklären möchten. Und auch während eine Person von außen herangebracht wird, dass man versucht, die irgendwie schonend in diese Situation hineinzubringen und ihr zu erklären, was da drin vorgeht und ihr Anweisungen zu geben, während sie noch am Telefon ist. Solche Sachen eben, die mich unglaublich gepackt haben und sehr, sehr lange nicht mehr loslassen konnten. Also alles in allem muss ich sagen, der letzte Mieter ist ein wirklich, wirklich guter deutscher Film.
Ich fand das auch sehr spannend, ja. Also auch ich, wie der Fabi, ich bin da auch, was deutsches Kino angeht, immer so auch ein bisschen so, nicht skeptisch, aber zumindest, ja, brauche ich da ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, die an mich geleistet werden muss. Aber ja, das hat mich auch mehr oder weniger sofort mitgenommen, weil irgendwie du, wir kennen das ja sicherlich auch. Wir sind ja Otto-Normalmenschen. Wir haben jetzt nicht unbedingt vielleicht das Glück, eine Eigentumswohnung oder ein Haus zu haben, sondern wir leben dann jetzt in einer Mietwohnung. Und hier in dem Falle jetzt des letzten Mieters, beziehungsweise der eigentliche letzte Mieter zuallererst, ist ja der Vater des Protagonisten, der ja bei dem die Wohnung ja zwangsgeräumt werden muss. Er ist praktisch ja mehr oder weniger der Letzte, der da jetzt noch in dem Haus drin ist. Und da kommt auch raus, dass er einfach schon seit über, ich glaube, 40 Jahren da jetzt schon lebt und da auch deswegen auch an seinen Sohn da auch ein bisschen appelliert: Hey, das kannst du doch nicht, warum geht dir das so ein bisschen am Arsch vorbei? Du hast hier das Laufen gelernt, du hast hier das Leben gelernt. Juckt dich das denn nicht, dass die das jetzt hier alles abreißen wollen und modernisieren und kaputt machen wollen in dem Sinne? Und mich persönlich hat dieser Aspekt wirklich dann auch persönlich abgeholt. Auch weil auch bei mir das jetzt auch schon so war, dass hier ich aus einer Wohnung raus musste, weil hier in dem Falle dann Eigenbedarf angemeldet wurde. Und in manchen Städten findet man schneller, in manchen Städten weniger schnell eine neue Bleibe. Und das ist jetzt hier in Berlin und das ist ein Problem, das gibt es ja überall. Das ist ja durch diese Gentrifizierung, die jetzt einfach alle Großstädte gerade mitnimmt, wird es wahnsinnig schwierig. Und dass man da praktisch dieses geordnete Leben, das man teilweise jahrzehntelang hat, dass man da rausgerissen wird. Und auf der Ebene hat mich das dann auch schon direkt mitgenommen. Und auch wenn das Ganze dann eskaliert, die Verzweiflung, wie gesagt, dieses Eskalierende, dass man da sagt, Ich kann ihn da so ein bisschen verstehen. Es ist natürlich auch ein bisschen übertrieben dann auch, weil, ja, wo kriegt jetzt der Vater auf einmal dieses, ja, das kann ich ja schon sagen, war das direkt in den ersten 10 Minuten passiert, woher kriegt er dieses Gewehr her? Und okay, was ist das für ein, was ist der für ein Mensch? Und ja, das ist, ja, das ist irgendwie krass gewesen. Und wie gesagt, aber dieser Aspekt, jederzeit, dass man irgendwie dann aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen wird, auch wenn man da jetzt jahrelang gelebt hat, das hat mich dann schon, ja, hat mich definitiv abgeholt. Und ich finde es auch richtig gut gemacht hier bei dem Film. Fabi, du hast es gesagt, 97 Minuten Laufzeit hat der Film. Mehr brauchte der aber auch nicht. Ich fand, der hat die Story stimmig, schnell auf den Punkt von A nach B nach C gebracht und das muss ich dem Film auch wirklich zugute halten. Also ich war da auch wirklich dran, weil jede Info auch nur dann gezeigt wurde oder aufgezeigt wurde, wenn die relevant wird und die Story weitertreibt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen an dem Film. Also ich fand wirklich, der hätte jetzt nicht irgendwie noch mal 10 oder 15 Minuten länger brauchen sollen. Der hat das, wie gesagt, für mich super auf den Punkt gebracht und auch das Ende hat mich erst ein bisschen abgeneigt oder ja. Ich fand das irgendwie jetzt erstmal nicht so geil und dann am Ende vom Ende dann wieder so, ja, okay, du hast mich wieder, danke. Und ja, hat mir wahnsinnig gut gefallen tatsächlich. Und ich war sehr, sehr überrascht von dem Film, habe mir auch vorher keinen Trailer oder sowas in der Art angeschaut, nur mal den Klappentext dann hier jetzt durchgelesen und ich war sehr angetan. Auf jeden Fall, hat mir sehr gefallen.
Okay, ich hatte den schon tatsächlich schon länger auf der Liste, weil der im Vorfeld schon auf einigen Festivals lief und durchaus sehr positiv aufgenommen wurde. Ich auch von dem Regisseur, ich habe vorhin Georg gesagt, er ist Gregor Erler, auch schon mal ein, zwei Kurzfilme gesehen habe, die ähnlich politisch auch sind. In seiner Vita ist das so ein bisschen drin, dass er da durchaus gesellschaftskritisch ist und ich generell mag gerne so gesellschaftskritische oder politische Thriller an sich ganz gerne und finde, er hat hier das sehr gut umgesetzt, so ohne diesen erhobenen Zeigefinger so. Er hat das natürlich sehr einseitig gemacht, das kann man durchaus sagen, dass er sagt, so diese personifizierte Kapitalismusgeschichte da, der Makler ist das ja sozusagen, der lässt halt seine Maske nie wirklich fallen. Also der ist halt immer zielgerichtet auf das Kapital aus. Das merkt man ja nachher auch. So viel kann man ja sagen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht großartig erwähnt. Also es passiert ja eine Geiselnahme, wo zunächst der Makler halt als Geisel gehalten wird. Ne, diese ganze Geschichte eskaliert. Der Makler wird als Geisel gehalten. Und er versucht halt ein bestimmtes Ding zu bekommen. Und ist halt einfach mega zielgerichtet darauf, weil es würde allem schaden. Also allem im Prinzip seinem Portemonnaie. Und das fand ich sehr bemerkenswert, wie diese Kapitalismuskritik da auf jeden Fall hochgehalten wurde, so. Und generell halt auch natürlich die Gentrifizierung. Was ich auch gut fand, waren generell die Rollen, die er so gezeichnet hat. Sie waren natürlich leicht klischeehaft irgendwie gezeichnet, ne? Ich meine, er als, ja, so Hausmeisterservice oder was er gemacht hat, hat natürlich jetzt Arbeitskleidung und sah halt wirklich Arbeiterklasse aus. Der Makler so schmierig glatt geaalt und so. Das war schon sehr klischeehaft. Wobei ich dann aber sagen muss, okay, da war eine Polizistin mit iranischer Herkunft im Prinzip, also die Schauspielerin ist iranischer Herkunft. Es hat da aber keinerlei Rolle gespielt, dass sie A, eine Polizistin ist und B, dass sie jetzt einen Migrationshintergrund oder ähnliches hat. Das fand ich wirklich gut. Wo sonst ja in vielen gerade in deutschen Filmen thematisiert wird, so, wieso bist du eine Frau und wieso eine Polizistin so ungefähr? Passt ja beides nicht zusammen. Das wurde halt hier gar nicht thematisiert und ja, generell hat mich der Film sehr beeindruckt einfach. Hatte so eine leicht skandinavische Look gehabt, fand ich sehr, sehr kühl.
Ja, die Farben waren relativ blass.
So wie Nenad gesagt hat, am Anfang dieses dicht dran, diese schnellen Schnitte, das hat mich tatsächlich anfangs so ein bisschen rausgerissen, das hat mir gar nicht gefallen. Im weiteren Verlauf habe ich aber mitgekriegt, okay, das musste so. Also es war so sein Stil, den hat er durchgezogen und der hat nachher am Ende für mich auch Sinn gemacht. Also das wäre so mein Kritikpunkt. So die ersten 5 Minuten, die fand ich schwer reinzukommen, aber dann hat der für mich voll gekriegt und ja, kurz schon erwähnt, das Ende fand ich, hat mir nochmal so diesen Rest gegeben, wo ich jetzt gesagt habe, so, das ist einer der, vielleicht sogar der besten deutschen Genre für mich, die ich die letzten Jahre auf jeden Fall gesehen habe. Ganz großartiger Film.
Weil du eben gerade den skandinavischen Film erwähnt hast, sehr, sehr lustig. Ich habe da auch eine Zeit lang daran gedacht, beziehungsweise habe ich das Gefühl gehabt, konnte es aber nicht so ganz in Worte fassen. Das trifft es eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Da in der Bildgebung die skandinavischen Filme sehr, sehr unterkühlt sind eben und auch sehr, sehr nah immer an den Personen dran sind und dadurch eine unglaubliche Intensität versprühen. Und hier hat man das auch nur eben nicht durch die Farbgebung, die ist hier sehr braun, grau, gelblich, hässlich einfach, ja, als würde man mitten in eine Kloake treten. Ich meine, ich habe sehr, sehr positiv über diesen Film gesprochen, eigentlich auch nicht wirklich etwas genannt, was mich gestört hat. Wenn es etwas gibt, dann so das angedeutete Ende, sagen wir mal, das wäre mal Punkt 1 und Punkt 2, habe ich so hier und da das Gefühl, es wurde mir zu sehr abgedriftet. Durch die 97 Minuten Spielzeit ist es doch schon relativ knackig und auch gut erzählt und dicht verpackt, alles die Erzählung, die man da haben möchte in dieser kurzen Spielzeit. Aber dennoch denke ich mir, dieser Dialog am Klo, wenn die Polizistin dann vorgibt, sie muss aufs Klo gehen, wo er dann nochmal erzählt über seine Kindheit und sein altes Foto wieder entdeckt. Und dann nochmal das Foto vom Segelboot, wo wir dann noch ein Flashback haben und er erzählt, wie er mit seinem Vater angeln war. Und dieses Foto vom Segelboot dann ja auch noch zwei, drei weitere Male auftritt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe schon, welchen Punkt du mir hier bringen möchtest, aber eigentlich hast du diesen Punkt schon erörtert und ich brauchte nicht noch drei, vier weitere Male visualisiert, damit mir das ins Gedächtnis zurückgerufen wird. Das ist so ein bisschen vielleicht zu viel des Guten gewesen eigentlich, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das ein Film, wo ich sage, wenn der läuft demnächst ab dem 13.8. in den Kinos landesweit, unbedingt hingehen, weil ich habe schon sehr, 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 sehr lange keinen so guten deutschen Thriller mehr gesehen.
Was man vielleicht auch noch kurz sagen sollte, ich weiß, wollen wir noch kurz in den Spoilerteil reingehen, dass wir noch ein, zwei Sachen zum Ende oder zur Story an sich sagen. Was mich da so ein bisschen gestört hat, waren so die Entscheidungen teilweise von der Polizistin, von der Schirin, weil ich da so das Gefühl hatte, dass sich da irgendwie innerhalb von 2 Stunden Stockholm-Syndrom mehr oder weniger entwickelt hat. Gerade in der angesprochenen Szene von dir, wo sie im Bad ist, oder es war ja kein Bad, es war ja eine Kloake eher, wo sie dann diese Glasscherbe hat und die eigentlich hätte mitnehmen können und den Geiselnehmer mehr oder weniger zu überwältigen, aber dann aufgrund seiner traurigen Geschichte sich da doch entscheidet, okay, nee, sie macht das jetzt doch nicht und sie setzt sich wieder brav hin. Und das fand ich so ein bisschen, das habe ich einfach dem Film nicht wirklich abgenommen, weil ich mir denke, okay, also ich glaube, wenn ich als Polizist ausgebildet bin, dann lasse ich mich nicht von der traurigen Geschichte von einem Geiselnehmer beeinflussen, als dass ich dann einfach sage, okay, machen wir so weiter. Das war mir so ein kleiner Dorn im Auge, aber hat dem Film
Andererseits,
jetzt nichts abgetan.
ich wollte es gerade sagen, das hat mir jetzt nichts abgetan. Es wäre, ich sage jetzt mal salopp gesagt, das wäre die Hollywood-Route gewesen. Weil wirklich gefühlt jeder Thriller, Horrorfilm, in dem es eine Geiselnahme gibt, da die Person, das ist eigentlich immer die Szene, in der man sagt, okay, die packt jetzt hier diese Scherbe ein und die benutzt das nachher, wenn die dann gefesselt ist oder versucht ihn dann abzustechen. Das finde ich schön, eigentlich schön, dass sie nicht diesen Weg gegangen sind. Ich würde das jetzt auch so weg erklären, sage ich jetzt mal, dass die Polizistin selber ja noch relativ jung ist. Und das kommt ja dann auch raus, dass die ja praktisch noch in der Ausbildung ist,
Genau.
in der letzten Woche. Was ich ganz toll fand, irgendwie dann auch als Detail, dass dann auch der Partner, mit dem sie da war, der einfach dann auch den Film hinweg über immer wieder mal gezeigt wurde. Und man halt gesehen hat, der macht sich einfach wahnsinnige Sorgen. Nicht nur, weil es ein Partner ist, aber wahrscheinlich auch, weil es in Anführungsstrichen vielleicht auch der Ausbilder ist oder sowas. Und man da natürlich über die Zeit dann vielleicht so eine Art persönliche Bindung dann auch aufgebaut hat. Das fand ich irgendwie dann auch wieder schön. Das fand ich dann cool gemacht. Und ich fand es gut, dass sie nicht in diese Richtung gegangen ist. Es hat dann auch gezeigt, so ja, die Polizei oder die Polizistin hier in dem Fall ist da jetzt noch wirklich sehr empathisch. Und geht jetzt nicht in den Anführungsstrichen blutigen Weg, wie der jetzt in, wie gesagt, ich sag jetzt mal, dem hollywoodifizierten Thriller oder so normalerweise gehen würde. Das hat mir da wirklich eigentlich auch ganz gut gefallen.
Zum einen das und zum anderen muss man auch sagen, wenn sie mal zupackt und mal zuschlägt, dann sind das so gezielte Schläge, dass der Sohn unseres letzten Mieters auch wirklich ausgenockt ist und mal 2 Minuten braucht, bis er überhaupt mal wieder
Luft kriegt.
wirklich Luft schnappen kann und wirklich wieder zu sich kommen kann. Also das war auch etwas Erfrischendes für mich zu sehen, dass das einfach keine Übermenschen sind, die dort sind und keine Ahnung, so weiß nicht, Bruce Lee und Chuck Norris mäßig im Kolosseum sich dann auf einmal bekämpfen, bis der Letzte dasteht, sondern ein gezielter Handkantenschlag und dann ist Sense. Ne? Dann braucht er erstmal wieder, um zu sich zu kommen. Das war, ja, wie gesagt, erfrischend einfach.
Auch das Ende dann hier auch, weil ich genau dieses auch wieder dieses Hollywoodifizierte und so, als der sich dann befreit hat und dann in die Freiheit gerannt ist, weil ja dann hier das Setup schon vorher da war, es wurden Durchbrüche gemacht und er rennt dann damit in die Freiheit, schnappt sich den Autoschlüssel, der dann auch noch mal in der Kameraeinstellung noch mal gezielt gezeigt wurde, als der Makler dann rausgegangen ist oder raus eskortiert wurde. Da habe ich, das war dieser Moment, wo ich dachte, nee, das machen die jetzt nicht, oder? Also ernsthaft? Nee, das ist mir dann doch wieder zu unrealistisch, dass der jetzt wirklich damit durchkommt sozusagen. Auch hier der Grund, warum mir dann das Ende wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, weil es einfach nicht so ist, wobei auch hier dieses It was all a dream. Auch hier so eine, ja, jetzt nichts Neues im Filmemacherhandbuch ist, in diesem Falle aber doch wirklich sehr schön gelöst in meinen Augen.
Und da fand ich ihn halt dann mega konsequent in der Umsetzung, dass er sagt, so, halt, stopp, so, das, was wir gerade gesehen haben, er entkommt im Ascheregen sozusagen, wobei das ein geiles Bild war tatsächlich, also es sah richtig gut aus. Nee, er entkommt halt nicht, so, und ja, also da, wie gesagt, da hat der Film mich komplett abgeholt und so wie Nenad gesagt hat, die Schläge, die unsere Polizistin ausgeteilt hat, also die waren halt wirklich knallhart. Also die war tough, die Frau. Es hat Bock gemacht, sie in dieser Rolle dann zu sehen, wie sie ihm da so einen Kehlkopfschlag einfach verpasst und er halt 2 Minuten da nach Luft ringt, so war. Ja, fand ich gut. Habe ich so in der Form auch schon lange nicht mehr gesehen. Halt ganz einfach. Und der Film macht wirklich ganz viel richtig und nicht viel falsch, meiner Meinung nach. Und
Absolut.
ja, ich kann den Film auch nur empfehlen. Also wenn man die Möglichkeit hat, diesen Film zu sehen, ich vermute tatsächlich, dass die großen Ketten den vielleicht gar nicht großartig in ihr Programm aufnehmen werden, weil dafür ist es halt eben dann nicht der große Film. Aber ich hoffe tatsächlich, dass viele nicht Verleiher, viele Kinoketten diesen Film irgendwie auf dem Schirm haben, denn er hat es auf jeden Fall verdient, so gesehen zu werden.
Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung.
Sehr gut.
Definitiv, definitiv.
Definitiv.
Das waren jetzt 6 Minuten, falls Marco, du irgendwie vorher einen Cut reinmachen willst wegen Spoiler. Sind mehr oder weniger auf die Sekunde 6 Minuten. Aber ja, sehr schön auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Würde ich auch absolut empfehlen. Definitiv.
Ja. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Film. Der Fabian hat keinen knallharten Thriller gesehen, würde ich mal sagen. Ja, ist es viel gut? Nicht? Auf jeden Fall ein Biopic.
Ja, Biopic. Ich glaube, Biopic kann man so stehen lassen. Viel gut. Ich fühle
Nicht
mich
viel
gut
gut.
dabei. Also ich habe Bohemian Rhapsody gesehen, um es mal beim Namen zu nennen. Ich habe irgendwie so ein, zweimal im Jahr habe ich Bock irgendwie auf Musikfilme, Musicals, whatever. Und mein Queen finde ich sowieso schon mal geil. Und dann habe ich irgendwie wieder Bock gehabt, ich könnte mal wieder Bohemian Rhapsody gucken. Den habe ich jetzt tatsächlich schon das dritte Mal gesehen. Ich war damals sogar zweimal im Kino.
Zu
Weil
Recht.
ich einfach, also jetzt nicht mal unbedingt wegen dem Film, sondern einfach allein schon wegen der Musik. Also wenn man einfach mal guckt, so ein paar Songs, die in dem Film vorkommen, logischerweise Queen-Lieder, Somebody to Love, Killer Queen, Fat Bottom Girls, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Under Pressure, Who Wants to Live Forever, Radio Gaga, Hammer to Fall, We Are the Champions, Don't Stop Me Now and Show Must Go On. Es sind einfach alles Hits. Und das sind halt, glaube ich, alle Lieder, da kann jeder einen Teil mitsummen, einen Teil mitsingen, ein bisschen dazu, ja, mitdenken. dancen, wie die Kinder heutzutage sagen. Und von daher, finde ich, hat mich der Film, allein die letzten 20 Minuten ist es wert, den Film im Kino zu sehen, wo dann wirklich dieses ikonische Live Aid-Set von Queen eingespielt wird in kompletter Länge und auch richtig gut kopiert wird, sage ich mal, mit den Schauspielern und mit den Schnitten und wirklich auf die kleinsten Details geachtet wird, dass in den Pepsi-Bechern genauso viel Pepsi drin ist, wie es in Wirklichkeit war bei den Einstellungen. Und ich glaube, hauptsächlich deshalb bin ich ein zweites Mal nochmal ins Kino gegangen, weil ich einfach dieses Konzert oder diesen Konzertausschnitt nochmal genießen wollte. Zu dem Film an sich muss man sagen, dass man den in zweierlei Sichtweisen betrachten muss. Also einmal muss man sehen, okay, wir haben einen Film, der soll ein Denkmal sein für Queen und für Freddie Mercury. Und zum anderen muss man den als Biopic betrachten, weil da sind es einfach zwei komplett verschiedene Filme. Wenn man jetzt halt mal sagen, okay, wir gucken uns erstmal nur als Denkmal den Film an, wir achten nicht auf die historischen Hintergründe, dann ist er sehr viel besser, als wenn man ihn als historisch korrektes Biopic betrachtet. Der Film fokussiert sich im Endeffekt auf den Zeitraum 1970 bis 85. 70 war die Gründung von Queen und 85 war dann eben dieses Live Aid Konzert, was auch der Abschluss des Films ist. Und ja, also Queen Biopic eigentlich eher ein Freddie Mercury Biopic, weil natürlich haben wir alle Queen-Mitglieder dabei, aber es dreht sich schon hauptsächlich um Freddie und um sein Leben in dieser Zeit. Man merkt relativ schnell, wer von Queen noch lebt und wer von den lebenden Queen-Mitgliedern den Film mitproduziert haben, und zwar Roger Taylor und Brian May, weil die auch den ganzen Film über eigentlich so als Bodenständige, die sind gut bürgerlich, die sind nicht abgehoben, die sind immer nett. Klar kriegen die auch mal ein paar Scherze ab, aber ja, das sticht schon so ein bisschen raus und man merkt dann auch, dass John Deacon, also der Bassist von Queen, dass der mit dem Film nichts zu tun hatte, weil er ist halt einfach immer nur da, um dass man sich lustig über ihn macht. Und arg viel mehr trägt er zu dem Film nicht bei. Außer dass er noch die Bassline zu Another One Bites the Dust geschrieben hat, aber das war es im Endeffekt auch schon. Und das ist, finde ich, so ein fader Beigeschmack. Und Freddie wird halt als die Diva, der Rockstar mit den Starallüren hergestellt, was er sicherlich auch war. Aber da braucht sich von den anderen keiner hinten dran zu verstecken. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir waren die 70er, die 80er Rock'n'Roll, die werden alle genug Drogen genommen haben. Und ja, das ist einem so ein bisschen ein Dorn im Auge. Wenn man jetzt aber sagt, wir machen das, wie gesagt, nicht historisch korrekt, dann finde ich, dass der Film so eine klassische Erzählstruktur hat. Ne? Wir erleben den Aufstieg des Helden, sage ich mal, von Freddy, wie er halt ganz oben ankommt, dann der tiefe Fall, Rock Bottom, und dann am Schluss überkommt er dieses Tal quasi wieder und wird wieder zum Held und kriegt seinen Höhepunkt. Und das ist einfach eine klassische Erzählstruktur, klassische Heldenreise. Und da muss man halt auch mal wirklich sagen, dass meiner Meinung nach Rami Malek überragend spielt. Also nicht nur, dass er teilweise halt wirklich aussieht wie Freddy, er schafft es auch so seine Art irgendwie. Also wenn man sich Interviews von Freddie Mercury anguckt oder sich so ein bisschen mit Freddie Mercury und Queen befasst hat, dann macht er das schon richtig gut. Und nicht nur, dass er ihn kopiert, sage ich mal, oder dass er ihn gut nachmacht, er spielt auch gut. Also die Emotionen, die Rami Malek in dem Film mitmacht und zeigt, die nehme ich ihm auf jeden Fall ab. Und deshalb finde ich, dass es schafft, so einen komplexen Menschen wie Freddie Mercury ganz gut einzufangen. Er schafft es so diese, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, dieses Flamboyant, diese flamboyante Art, also dieses Paradiesvogelsein, schafft er es nicht zu überziehen, was, glaube ich, schnell passiert, wenn man so einen Charakter spielen will. Und da schafft er es ganz gut, es nicht zu übertreiben. Was halt auch so ein Ding ist, was ich gern gesehen hätte, ursprünglich war ja Sacha Baron Cohen im Gespräch, der sollte ursprünglich den Freddy spielen, hätte ich wahnsinnig gerne gesehen, weil ich glaube, dass er es nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hätte, weil ich glaube, dann wäre der Film nicht so weich, sage ich mal, geworden. Ich glaube, so jemand wie Sacha Baron Cohen hat da keine Probleme, die richtig harten Zeiten zu zeigen und wirklich den Drogenkonsum, der ja im Endeffekt gezeigt wird, aber nur oberflächlich sowas auch richtig darzustellen.
Das war ja die ursprüngliche Idee ja auch eigentlich, als Sacha Baron Cohen da noch mit involviert war, dass sie da jetzt eher den Fokus wirklich auf Freddie Mercury legen. Aber eben, wie du das schon gesagt hast, halt die Produzenten, die halt eben dann noch die verbleibenden Mitglieder von Queen sind, da einfach gesagt haben, nee, wir wollen einfach jetzt hier die Story erzählen. Erstens natürlich jetzt hier über Queen selber. Hauptsächlich, dass man jetzt nicht sagt, es ist nur Freddie Mercury, weil er ist Queen, sondern dass auch danach es weitergeht und dass die Band auch ohne ihn ja Bestand hat sozusagen. Und auch deswegen hat sich dann auch, glaube ich, Sacha Baron Cohen da rausgenommen. Ich glaube, die sind auch in einem guten auseinandergegangen, soweit ich mich erinnere. Aber ich hätte das auch sehr, sehr gerne gesehen. Das wäre, glaube ich, auch sehr spannend gewesen. Die nehmen sich ja auch ein bisschen Freiheiten, was die Zeiten angehen, wann ist was passiert und wann war der in Deutschland und so weiter. Aber ansonsten, ja, wie du sagst, es folgt dieser klassischen Erzählstruktur. Und das macht es wirklich, ja, das macht es ganz gut, auf jeden Fall. Ich wollte nur
Was
mal kurz rein grätschen hier, dass es angeht.
alles gut. Was der Film halt auch macht, was er aber auch machen muss, dadurch, dass halt in knapp 2 Stunden, 2:20, 15 Jahre abgedeckt werden. Klar, man hat viele, viele Montagen, die halt schnell aneinander geschnitten sind. Was in dem Film aber halt mich überhaupt nicht stört, weil halt immer ein Queen-Lied drüber gelegt wird und dann passt es für mich schon wieder. Und dann einfach so ein Lied abzuspielen und da so ein paar Szenen zu zeigen, finde ich vollkommen in Ordnung. Was teilweise auch so ein Störfaktor ist, der Gesang von Freddie, von Rami Malek, je nachdem, wie man es sehen will, der ist teilweise nicht so wirklich organisch gemischt. Also es gibt Szenen, wo man klar merkt, okay, da singt jetzt hauptsächlich Rami Malek und man hat ein bisschen Freddie reingemischt. Am Schluss bei der Live-Aid-Performance ist es auch fast 1:1 eine Kopie, dass man einfach nur Freddie eingespielt hat. Das finde ich so ein bisschen komisch, da hätte man konsequent sein müssen. Ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn es gar keine Originaltöne von Freddie drin wären, sondern wenn Remy das komplett alleine gesungen hätte, so wie es Taron Egerton gemacht hat beim Rocketman Biopic. Ja, da finde ich, da hätte man einfach auf einer Linie bleiben können. Und was ich aber sagen muss, also wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, der Film, wir gehen nicht aufs Historische ein, sondern wir gucken an, das ist ein Denkmal für die Band, dann trifft der Film für mich, Achtung, die richtigen Töne.
Haha.
Und es ist teilweise auch verdammt witzig und halt wirklich emotional, wenn er seine, Achtung, Spoiler, AIDS-Diagnose kriegt, dann nimmt der Film einen schon richtig mit. Und wenn er dann seinen Bandkollegen erzählt, dass er AIDS hat und dass er wahrscheinlich bald sterben wird, ja, da musste ich dann auch mal das ein oder andere Tränchen verdrücken. Also 4,5 von 5 habe ich dem Film gegeben, weil ich ihn einfach so grandios finde. Wenn man sagt, man betrachtet das als historische Biografie, dann muss man einige Abzüge machen. Weil, wie gesagt, weil der Film dann einfach nicht hart genug ist, weil der Film Freddy teilweise auch komplett anders darstellt, als er eigentlich war. Gerade das Thema Homosexualität, was er bis zu seinem Tod nicht wirklich geklärt war. Klar, hat er was mit Männern, er hatte aber auch viel mit Frauen am Schluss noch. Auch in der Zeit in München mit dieser Barbara Valentin. Und da war es da einfach zu einfach. Auch die Zeit, wie du schon angesprochen hast, ja, also We Will Rock You spielt irgendwie 1980, dabei kam es 1977 raus. Und da haben sich einfach Freiheiten genommen, das Ganze schon ein bisschen verdreht, damit sie halt eben diese Erzählstruktur hinkriegen. Auch die große Wiedervereinigung vom Live Aid Konzert, weil sie sich ja zerstritten haben, ja, gab es dann einfach nicht. Also die waren 2 Monate vorher noch auf Welttournee, zerstritten hatten sie sich nicht wirklich, weil sie alle ihr Solo-Dings mal gemacht haben und nicht nur Freddy. Da muss man dem Film dann schon noch ein paar Abzüge geben. Aber das muss einfach jeder für sich sehen, wie er den Film betrachten will, als Biopic oder als Denkmal. Habt ihr anderen beiden Filme denn gesehen? Oder könnt ihr was mit Queen anfangen?
Nee, rein überhaupt nichts. Queen ist nicht meine Musik, ganz und gar nichts, muss ich leider sagen. Die Person Freddie Mercury hat mich nie wirklich interessiert, wird mich ehrlich gesagt auch nie wirklich interessieren. Ein sehr, sehr guter Kumpel von mir hat mich seinerzeit, als der Film im Kino lief, eingeladen, dass ich mit ihm ins Kino gehe und mir diesen Film anschaue. Und ihm zuliebe wollte ich es auch machen. Es kam aber ein paar unglückliche Umstände dazwischen, sodass es nicht geschehen ist. Von dem her kann ich nicht sonderlich viel dazu sagen, außer dass ich ein, zwei Memes davon gesehen habe. Ich
Sehr
glaube,
gut.
der Film hat ja den Oscar für den besten Schnitt bekommen, oder?
Ich glaube ja. Und ich glaube, ich weiß, welches Meme du da meinst.
Ja, da gibt es nämlich so eine, weiß nicht, was sind das, so 60 Sekunden, 90 Sekunden, wo die Bandmitglieder in einem Café sitzen und Rami Malek einfach mal so ein bisschen so quer drauf losredet und gefühlt jede Sekunde ist irgendwie ein Schnitt drin, wir sehen eine neue Kameraeinstellung, was für ein Gespräch in einem Café überhaupt nichts beizutragen hat. Wozu braucht man da so viele Schnitte? Da haben sich sehr viele Menschen, vor allem bei Twitter, unglaublich lustig darüber gemacht. Und ich habe auch so ein bisschen darüber geschmunzelt und dachte mir, ja, okay, wird aber wahrscheinlich nicht darauf das Augenmerk gelegt worden sein, sondern eben auf das Live-Aid-Konzert und die vielen Montagen, die es dann dazu gab und keine Ahnung, geile Musiknummern, die dann wahrscheinlich noch mit ein paar keine Ahnung, Parallelmontagen zusammengeschnipselt worden sind, wo man dann sagen könnte, ja, da kann man sich das noch erklären, warum eben bester Schnitt. Und eben das war halt dann, ja, wie soll man das nennen? Ein Totalausfall, aber gut,
Ja, aber
kommt dann mal
was
vor.
du da jetzt gerade sagst, dass das Konzert, das ganz am Ende gezeigt wird, dass er auch ganz am Anfang erstmal angeteasert wird und dann am Ende dann praktisch dann auch nochmal gezeigt wird. Zwar leider nicht in seiner vollen Länge, aber doch so viel, dass wirklich bei mir damals im Kino, als ich drin war, ich muss ja auch sagen, da war ich mit ein paar älteren Herrschaften da, die das tatsächlich wahrscheinlich auch live mitbekommen haben, die dann wirklich dann sich dann auch teilweise nicht kontrollieren konnten. Und da sind einfach drei, vier, fünf aufgestanden und haben dann dazu gedanced. Und ich fand, das war irgendwie auch ein schöner Moment. Und wir sind dann nach Hause, meine Freundin und ich, nach dem Film. Und das Erste, was wir gemacht haben, war genau dieses Konzert auf YouTube zu finden, das du ja jetzt mittlerweile, ja, das siehst du auf YouTube, gibst du ein, hier das Freddie Mercury Concert Queen. Und mittlerweile sogar Side-by-Side-Comparisons mit denen, das dann verglichen wird, wie ist das im Film geschnitten worden oder wie sind da die Kameraeinstellungen. Und das finde ich auch wahnsinnig gut gemacht, dass die da auch wirklich da, wie ihr beide schon gesagt hattet, diese Details da einfach so drin sind, dass das wirklich, ja, das wie eine High-Definition-Aufnahme dieses damaligen Konzerts war. Und ich finde auch, dass die Performance von Rami Malek wirklich sehr, sehr gut war. Also da hab ich mich sehr, sehr gefreut. Auch, dass er diese Mimik, dass er dieses, ich fand diesen Charisma da einfach durchgebracht hat, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das, ich sag mal auch wirklich, wenn du mit Queen vielleicht jetzt nicht unbedingt was anfangen kannst, also irgendwie, ich kann, wie erkläre ich das? Irgendwie kann man sich, finde ich, sich der Musik von denen doch nicht entziehen. Du hast vorhin, Fabi, die Liste aufgenannt an Musik, an Liedern, die da kommen. Ich habe da ein super schnelles Medley einfach drin gehabt. Du bist immer schneller geworden und dann so, scheiße, ich muss jetzt die ganzen Lieder hier nochmal im Kopf da jetzt nochmal die zwei Beats oder so dann haben. Und es ist Musikgeschichte. Und wie du sagtest, es ist ein wahnsinnig guter Musikfilm. Vielleicht jetzt nicht der beste, ja, vielleicht nicht der beste autobiografische oder der Biografiefilm, aber musikalisch toll. Und ein großer Shoutout geht an den einen Plattenfirmenboss, der gespielt wird von Mike Myers, der einfach dann sich das anhört, Bohemian Rhapsody, die Demo-Platte, und dann sagt, ich kann mir, Werbeteam, ich habe den Film jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen oder so, einfach sagt so, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sich das im Auto anhören und dazu rocken werden. Und Mike Myers, die wissen, ja, Leute, die Mike Myers wissen, wissen, was das für eine Anspielung ist. Und leider war ich einer der wenigen, der das im Kino gecheckt hat und da gelacht hat. Da waren die Leute, mit denen ich unterwegs war, tatsächlich dann auch ein bisschen zu alt. Da habe
Das
ich das.
war bei mir, aber war bei mir genauso. Das hat irgendwie keiner geblickt im Kino und da habe ich mich fast schon geschämt, dass ich da gelacht habe. Alle gucken mich so an, so,
Ja, da haben wir ja, da sind wir die andere, die falsche Schnittmenge gewesen, oder es hat sich falsch überschnitten. Aber wunderbar, ich habe mich so gefreut, ich habe das nicht kommen sehen. Und da ist einfach fucking Mike Myers, es ist Wayne und er macht eine Anspielung auf Wayne's World. Und toll, toll, ich habe mich so gefreut. Also definitiv anschauen. Nenad, ich sag's dir, schau es dir an, wie gesagt, auch meinetwegen als Musikfilm, gerne mal an einem Nachmittag, der gemütlich ist, vielleicht auch ein bisschen verkatert. Danach, finde ich, kann man sich schon gut fühlen.
Ja, vor allem, ich muss auch sagen, ich
Werde
muss es mal
ich
kurz
vielleicht
zugeben,
machen.
beim Live Aid Konzert, also da stand ich dann im Wohnzimmer und habe mitgesungen. Also
Ja, klar.
ich fand das einfach so geil. Ich las ja jetzt auf der Couch und dann kam das Live Aid Konzert. Ich dachte, nee, Mann, da muss man jetzt schon ein bisschen mal mitrocken.
Musste mitmachen. Die Luftgitarre muss da raus und alles. Nee, ist toll. Toller Film. Also kann ich dir nur beipflichten. Wunderbar. Hat mir auch sehr gut gefallen. Marco, hast du den eigentlich gesehen?
Nein, habe
Nein,
ich
auch nicht.
nicht.
Eieiei. Ihr
Ich
beiden.
bin da bei Nena tatsächlich.
Juckt euch nicht.
Ja, also ich kenne natürlich die großen Hits von Queen. Ich kann sie auch alle mitsingen. Ja, so mit ein paar Bier-Intus geht das alles natürlich. Und ja, natürlich werfe ich mich dann auch auf den Boden und klatsche die Hände zu We Will Rock You oder so. Aber das ist dann halt so aus Feierlaune heraus. Grundsätzlich mit Queen und Freddie Mercury habe ich jetzt keine große emotionale Bindung. Da gibt es Bands oder so, die mir deutlich eher am Herzen sind. Vielleicht mal wirklich, wenn ich mal einen freien Nachmittag habe oder so und leicht verkatert. Ich glaube, das könnte da mal passieren, dass ich den gucke. Aber ich glaube, vorher habe ich erst noch ein paar andere Sachen zu gucken, bevor ich mir den angucke. So ungefähr würde ich ihn einschätzen. Wobei ich sagen muss, ich mag den Rami Malek eigentlich ganz gerne. Hat bei Mr. Robot eine starke Rolle gespielt. Habe ich nicht zu Ende geguckt, aber die ersten zwei Staffeln habe ich gesehen und da habe ich schon gesehen, so alles klar, der Typ kann, also der hat es halt drauf und ich glaube auch, dass er das hier wirklich geil gemacht hat. Mal gucken. Irgendwann.
Gehe ich mit, irgendwann werde ich mir den wahrscheinlich auch angucken, nur jetzt gerade muss ich ganz ehrlich sagen, reizt es mich nicht sonderlich, trotz deiner flammenden Rede, Fabian.
Wir müssen einfach mehr Druck auf die aufbauen, Kit. Irgendwann
Ja, das
kicken wir
sehe ich
das rein.
genauso. Und
Jede Aufnahme jetzt.
ihr, liebe
Ja, für die
Hörer.
nächste Hausaufgabe dann.
Ja, das wäre forciert. Das wäre forciert. Da müsstet ihr am Abend vorher trinken, dass ihr dann auch wirklich verkatert seid dann am Samstag für den Sonntag dann. Und
Das kriege ich
nein.
hin.
Daran soll es nicht scheitern, gell?
Oh, hey, warum trinkst du heute so viel? Vor allem
Ja,
alleine hier im
ich
Wohnzimmer. Ich muss
muss.
morgen Bohemian Rhapsody schauen. Sehr gut.
Verkatert.
Find ich prinzipiell gut, aber sagt bitte Bescheid, wenn ihr den gesehen habt, weil das würde mich jetzt auch oder uns ja sicherlich auch interessieren und euch sicherlich auch, liebe Hörer. So.
Genau. Kommen wir zu einem weiteren Film.
Richtig. Ein Film.
Knives Out.
Knives Out. Knives
Knives
Out.
Out.
Ein Mystery Thriller. Nicht wirklich Thriller, aber ein Mystery-Film auf
Crime.
jeden Fall. Crime. Es passieren kriminelle Machenschaften. Knives Out, ein Film von 2019. Regisseur war hier Rian Johnson. Rian Johnson würden einige von euch wohlwollend im Kopf haben, wenn ihr zum Beispiel an Looper denkt. Und vielleicht nicht ganz so wohlwollend, wenn ihr an Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi, denkt. Und hier denke ich, jetzt um das gleich vorwegzunehmen, Rian Johnson in diesem Falle hat meinen Unmut über Star Wars ein bisschen mit diesem Film hinweggeholfen. Ja, also wie gesagt, das ist ein Film von letztem Jahr, ein Mystery-Film. Und es ist ja eine klassische Mord-Aufklärungsgeschichte, in der es darum geht, dass eine Ja, der Patriarch einer Familie, der Harlan Thrombey heißt der, seine Familie, ja, der Patriarch seiner Familie und vor allem auch ganz bekannter, weltberühmter, ja, Kriminalautor ist, der lädt seine Familie zu seinem 85. Geburtstag ein. Am nächsten Tag wird er von seiner Haushälterin tot aufgefunden mit einer durchschnittenen Kehle. Polizei denkt, ja, kommt dann erstmal und sagt so, ja, okay, hat sich selber die Kehle aufgeschnitten. Das sieht für uns aus, wie als wäre das jetzt einfach ein Selbstmord gewesen. Das ist okay. Aber dann hinzu kommt eine, ja, Privatdetektiv, Benoit Blanc, der gespielt wird von einem wunderbaren Daniel Craig, der durch einen anonymen Auftraggeber hier auf den Plan gerufen wird, um herauszufinden, hat er sich wirklich selber umgebracht oder ist hier Tieferes in Gange? Und da muss ich wirklich sagen, also der Film, den hatte ich letztens, da gab es eine Amazon-Auktion, da hat er 99 Cent gekostet. Ich hatte den leider im Kino verpasst. Hätte den, ja, und so ein bisschen finde ich es schade, dass ich den im Kino verpasst habe, weil ich gerne da auch wenn ich mit anderen Leuten da jetzt da auch reingehe, dann mich danach nochmal gerne unterhalten hätte, direkt danach, weil der mich schon sehr, sehr überrascht hat. Der Film. Erstmal durch die Story. Wie gesagt, es ist eine, im Englischen nennt man das, ist eine Whodunit-Story, wie die alten Agatha Christie oder meinetwegen auch Columbo, ja, Stories, sei es jetzt in Roman oder in Filmform, der es einfach geht, hier, diese Person ist tot, was ist passiert? Und durch das Aufdecken und wieder Aufkehren und das Herausfinden von neuer Information, dass dann aufgeklärt wird. Und das ist das eine klassische Geschichte, toll erzählt, finde ich. Sehr charmante Schauspieler oder ein sehr charmanter Cast, der den Film sehr, sehr gut trägt. Und das finde ich auch wahnsinnig gut, wenn man sich mal anschaut, wer da alles mitspielt. Also ich habe jetzt schon gesagt, Benoit Blanc, der Privatdetektiv, der da diesen Fall aufklären muss, gespielt von Daniel Craig. Dann ja, einer der Enkel von dem Harlan, Chris Evans. Dann spielt Ana de Armas mit, in meinen Augen eine der schönsten Frauen Hollywoods derzeit, die als, ich glaube nicht, ja, die Krankenschwester von Harlan ist, von dem Autor. Dann hast du Jamie Lee Curtis als die Tochter, Michael Shannon als Sohn. Dann gibt es noch einen, hier Don Johnson spielt den Mann von Jamie Lee Curtis Charakter. Toni Collette spielt da mit. Da spielt Catherine Langford mit. Christopher Plummer als Harlan Thrombey. Wunderbar gemacht. Wer spielt da noch alles mit? Frank Oz, den vielleicht manche aus der, ja, der wer irgendwie mit Muppets zu tun hat, vielleicht auch kennt, spielt da mit. Und ja, es ist ein wahnsinnig geiler Cast, den du, finde ich, heute nicht mehr so findest. Ich habe so das Gefühl, der Trend geht die letzten Jahre immer darauf, dass du vielleicht zwei, drei, ich sage jetzt mal, A-Listen-Schauspieler hast, die dann in einem Film mitwirken. Ich nehme jetzt hier mal die Fast and Furious-Filme raus, die ja irgendwie so einen Cast von 9 bis 10 Schauspielern haben, hier mit variierender Professionalität und Schauspielgeschick, muss man hier auch sagen. Aber hier hat man durch die Bank weg wirklich tolle Performances und tolle Schauspieler. Und ich finde, das ist so ein Trend, der könnte für mich gerne wieder dazukommen. Und der könnte für mich gerne wieder aufleben. Einfach so ein schönes Ensemble-Cast von sehr hier verschiedenen Schauspielern. Michael Shannon zum Beispiel, der in meinen Augen eigentlich eher ein ernsterer Schauspieler ist. Also ich kenne ihn jetzt nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt auf Anhieb in irgendeinem witzigen Film jetzt zuordnen könnte, um ehrlich zu sein. Und ja, aber auch so, ja, er als eigentlich ernster Schauspieler, der hier in so einer Art Mystery-Schrägstrich-Komödie, weil der Film dann durchaus auch seine Lacher hat, der als mitspielt, finde ich super, super gut gemacht. Und Daniel Craig auch, der da, ich habe den Film auf Englisch gesehen, der dann hier auch versucht, so einen richtig dicken amerikanischen Akzent zu setzen, der dann auch wieder so eine Art, was dann auch wieder vielleicht so eine Art Hommage an diese alten, ja, ich sag jetzt mal, rosarote Panther-Filme oder sowas dann anspielt, wo du dann den französischen Inspektor hast, der dann auch diesen dicken Akzent hat. Und hier hast du den, ja, da hier hast du Benoit Blanc, der dann einfach diesen amerikanischen Akzent versucht. Du weißt, er ist schlecht, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Und ja, es ist ein toller Cast. Es ist, finde ich, auch eine tolle Story, die einen auch wirklich mitnimmt. Die hat mich persönlich wirklich mitgenommen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, hier passiert jetzt was. Es kommen immer wieder neue Informationen dazu. Die Leute werden verhört. Die Story, die jetzt der eine erzählt, tut sich vielleicht doch mit der anderen überschneiden, zu 90%, aber jetzt zum Beispiel, was die älteste Tochter erzählt, ist vielleicht in einem anderen Kontext von einer anderen Perspektive aus dann aufgezeigt. Und dann ist es vielleicht jetzt, wenn sie jetzt sagt, so ja, wir haben den Geburtstag gefeiert, alle haben sich gefreut. Und dann kommt dann die nächste Aussage von dem nächsten Familienmitglied, das sagt, ja, alle haben sich gefreut, außer die und die Person. Und es gab wohl irgendwie dann auch einen Streit. Und dadurch werden dann immer wieder neue Informationen freigesetzt. Und das ist, ja, da bleibt man einfach dran. Und vor allem ist das auch ein Film, den kann man sich auch zweimal anschauen. Also, den sollte man sich vielleicht auch ein zweites Mal ansehen. Allein dadurch, dass so viele kleine Details dann aufgezeigt werden, die man beim zweiten Ansehen dann wiederentdeckt und merkt so, oh, das war ja schon vorher, das war tatsächlich schon mit eingebaut, dann ja, da macht das zweite Anschauen fast noch wieder mehr Spaß, als es zum ersten Mal anzusehen. Und das hat der Film wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich freue mich auch, dass sie tatsächlich einen zweiten Teil planen, auch hier mit Daniel Craig wieder in der Hauptrolle, also als hier dem Privatdetektiv. indem der dann vielleicht ja, eine andere Story, ja, eine andere Mörder-Mystery aufklären muss. Also ich muss sagen, ich fand den Film echt toll. Ich habe nur einen Euro dafür gezahlt jetzt zum Ausleihen, aber ich hätte den wahnsinnig gerne Vollpreis im Kino gesehen, weil das hat sich wirklich für mich gelohnt. Ich fand den wahnsinnig gut, tolle Performances, eine Story, die dann einen, wie gesagt, auch wirklich so in meinen Augen packt, alleine durch diese Detailverliebtheit, die der Film hatte.
Also ich kann so viel dazu sagen, wenn du ein paar Euros mehr dafür ausgeben möchtest und ins Kino kommen möchtest, dann kauf dir, weiß nicht, ein Zugticket oder so etwas und komm nach Wien, denn hier gibt es auch immer ein paar Kinos, die den zeigen.
Ach was.
Ja, tatsächlich. Der lief ja während, also kurz vor Corona lief der ja an in den Kinos
Richtig.
und dann kam es ja so weit, dass die Kinos alle geschlossen haben. Und durch die Amazon 99 Cent Aktion, da habe ich ihn jetzt nicht mitgenommen gehabt, aber eben als Corona war, beziehungsweise als es anlief, habe ich den schon noch so mit auf dem Radar gehabt und wollte mir den auch ansehen. Ja, Covid hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht
Vielen
und jetzt,
wahrscheinlich.
wo die Kinos wieder aufgemacht haben, ich gesehen habe, tatsächlich, es gibt ein paar Kinos in Wien, die noch immer relativ regelmäßig zeigen. Also eigentlich täglich. Und ich würde wahrscheinlich, wenn ich diese Woche Zeit finde, in eines dieser Kinos gehen, mir ein Ticket kaufen und mir den anschauen.
Schön.
Weil, wie du richtig gesagt hast, das hört sich schon so ein bisschen an nach Agatha Christie Romanverfilmung trifft auf Guy Ritchie.
Ja, richtig,
Und
das trifft's wirklich, muss ich schon
ja.
sagen. Das heißt, genau, einfach weil das so ein bisschen überdreht ist auch. Du hast diese
Ja.
bunten Charaktere, die aber auch viel miteinander reden und entsprechend dann auch sich dann gegenseitig dann ja, so ein bisschen versuchen, die Steine in den Weg zu legen, vielleicht dann auch, damit sie auch ja hier ja, damit sie auch ja gut wegkommen, weil auch hier natürlich dieser ja, der Charakter, der von Christopher Plummer gespielt wird, der Patriarch der Familie, der hinterlässt natürlich als weltberühmter Mystery- und Kriminalautor natürlich ein wahnsinniges Vermögen. Und jeder will es natürlich nicht gewesen sein, weil natürlich hier dann gegebenenfalls sonst das Erbe auch futsch wäre.
Ja, und wie gesagt, allein schon deswegen hätte ich unglaublich viel Bock drauf. Und Ensemble Pieces gab es in den letzten Jahren tatsächlich nur sehr, 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 sehr wenige. Und ja, ich meine, die große Zeit dessen ist ja sowieso schon sehr lange vorbei. Und eigentlich so gefühlt der letzte Regisseur, der das Ganze hat, also die Fahne dafür hat mit hochhängen lassen, war eigentlich Robert Altman, so bis Mitte der 90er. Irgendwann hat sich das bei ihm dann auch beruhigt. Von dem her wird es eigentlich mal wieder Zeit für so etwas.
Ja, beziehungsweise, also wer natürlich das auch ganz viel macht jetzt gerade, was man immer wieder mal hört, sind natürlich auch die Wes Anderson-Filme. Ne? Die haben natürlich auch einen wahnsinnigen Ensemble-Cast, der sich dann aber.
Na gut, aber da muss man wirklich ganz ehrlich sagen, bei Grand Budapest Hotel ist das für dich ein Ensemble-Car, Ensemble-Piece, wenn dann, weiß nicht, eine Figur für 2 Sekunden mal
Und
durchs
das
Bild
wollte
huscht.
ich gerade sagen, genau. Du hast den dann halt 5 Sekunden dann jetzt auch drauf. Aber ja, Grand Budapest Hotel ist vielleicht nicht das richtige Beispiel dafür, aber ich sag jetzt mal so ein Moonrise Kingdom zum Beispiel, geht da noch ein bisschen näher ran, weil da hast du zwar ein bisschen weniger Charaktere, aber durchaus auch deine Ensemble-Leute. Du hast da schon ein Ensemble, ja, aber du hast recht, im Grand Budapest Hotel, ja, da hast du, glaube ich, Bill Murray hast du, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt 20 Sekunden oder so drin, ist aber trotzdem prominent hier auf dem Poster dann auch mit vertreten zum Beispiel. Also ja, stimme ich dir natürlich zu, klar, aber hier eben, genau, wie du sagst, das ist wirklich eine etwas verlorene Kunst, sage ich jetzt auch mal. Und wie gesagt, Knives Out macht das einfach wahnsinnig gut, weil da wirklich auch jeder mehr oder weniger den Fokus auch abbekommt. Und da diese Charaktere dann auch ein bisschen dadurch mehr Fülle bekommen. Und das macht wirklich gut. Und ich bin da bei dir auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Wes Anderson-Filme, die, ja, die gehen so ein bisschen in die Richtung, führen es aber nicht komplett durch.
Ja.
Ich finde, dass der Film das auch gut schafft, durch diesen Ensemble-Cast eine gute Familiendynamik zu schaffen. Also man kauft es einem wirklich ab und man kauft den Film ab, dass das eine Familie ist. Da wirkt jetzt keiner wie ein. Ja, doch einer wirkt wie ein Fremdkörper, dieser kleine Nazi-Enkel, der finde ich irgendwie komisch. Also, Der 10-jährige Enkel, der irgendwie ein Internet-Troll und ein Schrägstrich Nazi, was auch immer ist, der wirkt da so ein bisschen fehl am
Ein
Platz.
4chan-User. Was?
Ja, ein
Was?
klassischer
Was?
4chan-User, genau. Ja, den fand ich ein bisschen komisch, aber trotzdem haben wir diese Dynamik, die echt wirkt. Und was ich auch gut fand, dass er halt mal Leute in Rollen gecastet hat, wie man sie lange nicht mehr gesehen hat. Also gerade als Chris Evans Beispiel jetzt, der ist ja einfach ein total arrogantes Arschloch in dem Film, ne? Und wenn man sich die letzten 10 Jahre von Chris Evans anguckt, war halt hauptsächlich Captain America. Und da war halt das komplette Gegenteil. Ich glaube, seit Scott Pilgrim hat er keinen Charakter mehr mit Flaws irgendwie gespielt. Und das fand ich dann ganz gut, dass man da auch mal so dieses Typecasting nicht macht, sondern dass man die in Rollenbesetzung uns eigentlich nicht sehen würde. Und ich habe auch auf jeden Fall Bock auf mehr von Benoit Blanc. Also ich bin da eh bei sowas drin. Genauso Mord im Orient Express fand ich auch ganz cool. So klassische Sherlock Holmes-Dinger gucke ich mir immer gerne an, Detektivfilme. Da bin ich dabei. Ich fand den Film super.
Sehe ich auch so. Ich habe früher in meiner Kindheit auch mega viel Detektivzeug geguckt. Bin damit groß geworden, gucke heute immer noch gerne so Crime-Sachen, wobei ich sagen muss, da wurde man in den letzten Jahren eher enttäuscht. Gerade was jetzt aus Hollywood kommt, da geht es dann eher immer so in Richtung Thriller und bleibt dann tatsächlich oft irgendwie nur im skandinavischen Bereich bei diesen Crime-Sachen hängen. Und das ist hier doch irgendwo komplett das Gegenteil, ne? Weil Knives Out ist so dieser bunte Kanarienvogel unter den Krimis. Und das war mal eine sehr abwechslungsreiche Geschichte. So, der ging komplett an mir vorbei. Ich habe mitgekriegt, so, er läuft im Kino an, hatte aber so eher Bedenken und habe gesagt, oh nee, das könnte ganz schön nach hinten losgehen und habe den dann so beiseite geschoben. Aber ich bereue es jetzt nicht, den geguckt zu haben. Also ich fand den richtig gut und hätte ihn, glaube ich, auch ganz gerne im Kino geguckt. Wien ist von mir aus aber ein bisschen zu weit, glaube ich. Aber nein, ganz guter Film. Und wenn ihr sagt, ich wusste es zum Beispiel nicht, dass da noch mehr geplant ist, ich bin gekauft auf jeden Fall. Also da bin ich voll und ganz dabei. Ja, schöner Film.
Absolut. Wie gesagt, dann auch gerne dann vielleicht noch mal einen Tag oder zwei sacken lassen und den dann noch mal anschauen, weil dann die ganzen Details dann auch rauskommen und man dann auch die Charaktere selber noch mal ein bisschen in einem anderen Licht sieht. Und dann fallen einfach, wie gesagt, da fallen einfach Dinge auf, die wären dir vorher nicht aufgefallen. So Leute, die jetzt auf der einen Seite so tun, als wären sie ganz toll, sind sie dann unterschwellig, ja, dann doch wieder nicht so der Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, für multiple Sehen, ja, Anschauensgedönse machbar. Tut's einfach.
Kann man durchaus so stehen lassen und vielleicht sollte ich mich in Flieger setzen und nach Wien kommen.
Nice.
Denn Nenad hat gute Erfahrungen mit Flugzeugfilmen gemacht.
Was eine Überleitung.
Liebig.
ja, gute Erfahrung. Das lässt, werden wir gleich klären. Ich habe nämlich in letzter Zeit so ein bisschen den Drang verspürt, mir Filme aus den 80ern anzuschauen, vor allem so popkulturell wichtige Filme aus den 80ern anzuschauen, weil ich wissen möchte, was steckt da dahinter, beziehungsweise weil ich da auch noch sehr, sehr viel zu erforschen hätte tendenziell. Und ich weiß, dass viele Menschen, die in dieser Zeit groß geworden sind, die Sachen dort megamäßig abfeiern und ich einfach, ja, wie gesagt, Lust darauf habe zu sehen, wo kommt denn das Ganze her? Und einer dieser Filme, die ich gesehen habe, ist Airplane oder auf Deutsch Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug von Zucker Abraham Zucker, so herum. Ja, worum geht's? Im Prinzip ist dieser Film eine Persiflage auf so ein paar, ja, Flugzeugkatastrophenfilme, die in den 70ern relativ populär waren. Und wir haben hier einen Flug, der soll von Los Angeles nach Chicago, glaube ich, gehen. Unser guter Protagonist Ted Stryker, gespielt von Robert Hayes, ist ein ehemaliger Vietnamkriegsveteran und war dort Flieger und hat dort ein bisschen ein bisschen was verschissen, hat seitdem unglaubliche Flugangst. Seine Angetraute, dargestellt von Julie Haggerty, ist Stewardess und sie teilt ihm mehr oder weniger mit, so, du hast irgendwie keine Zukunftspläne, du schämst dich mehr oder weniger für dein Leben, ich kann so mit dir nicht mehr zusammenleben, du hast hier kein regelmäßiges Einkommen, du bist als Taxifahrer hier unterwegs. Ich fliege jetzt hier nach Chicago und pack deine Sachen und wenn ich zurückkomme, möchte ich, dass du aus meinem Leben und aus meiner Wohnung verschwindest, mehr oder weniger. Und ja, er kann das nicht so ganz auf sich sitzen lassen, bestellt sich ein Ticket und setzt sich eben in jenes Flugzeug. Wo sie die Stewardess ist, kann da irgendwie so ein bisschen seine Angst überwinden. Und ja, in diesem Flugzeug geschehen einige merkwürdige Dinge. Unter anderem kommt es dazu, dass ich glaube, eines der Speisen, die dort serviert werden, ich glaube, der Fisch war es, nicht so ganz durch sind, beziehungsweise so eine kleine, naja, Pandemie, könnte man das nennen? Nein, eigentlich nicht. Also es ist eine Fischvergiftung, die dort auftritt. Ne? Und der einzige Pilot, ehemalige, der sich da findet, ist eben der gute Ted Stryker, der jetzt dieses Flugzeug irgendwie sicher in Chicago landen muss. So, wie gesagt, Airplane, ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen den Film mögen und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen eigentlich so ziemlich alles mögen, was von den Zucker-Brüdern und Abraham zusammengekommen ist. Für mich waren so Persiflage-Filme aber nie so wirklich etwas. Also ich kann mit der nackten Kanone nichts anfangen, mit
Was?
keinem der drei Teile. Die habe ich
Was?
alle gesehen. Ja, es tut mir
Oh
leid.
mein Gott.
Ich kann mit dem ersten Scary Movie noch ein bisschen was anfangen, weil ich damals in meiner Ober-High-Kiefer-Phase war, als ich den das erste Mal gesehen habe und deswegen so ein bisschen schöne Erinnerungen daran habe. Der Rest ist zum Schmeißen, meiner Meinung nach. Kentucky Fried Movie habe ich auch schon gesehen vorher mal. Auch überhaupt nichts für mich. Es tut mir einfach leid. Ja, und die ganzen, ach, ich möchte es gar nicht aussprechen, aber die ganzen furchtbaren Filme, die auf Filme irgendwie 1:1 Bezug nehmen, die dann irgendwann Anfang, Mitte der 2000er erschienen sind, so, wie hießen die alle? Date
Meine
Movie,
Frau,
Movie
die Spartaner und
43.
ich.
Superhero
Genau, so
Movie.
etwas.
Oh Gott.
Und, oh, das ist so eine unglaubliche Grütze, die verbrannt gehört. Ich möchte darüber gar nicht nachdenken. Ganz so schlimm ist Airplane nicht, aber ich habe da echt keinen Gefallen daran gefunden. Ich habe so das Gefühl, da wurde einfach so eine Handvoll Nudeln in die Hand genommen, gegen eine Glasscheibe geworfen, die hier die Gags repräsentieren sollen und irgendwas wird schon kleben bleiben. Und ja, es gibt durchaus drei, vier ganz gute Gags drinnen, aber eben auch 150 Gags gefühlt, die so schnell an mir vorbeirauschen, dass ich sie gar nicht wahrnehmen kann und gar nicht verarbeiten kann, oder aber, dass sich einfach sehr, sehr viel wiederholt. Also wir haben da beispielsweise eine Figur drinnen, die im Flughafen von Chicago so ein bisschen als Dummdödel dargestellt wird. Alter Verwalter, ging mir der auf den Sack nach einer bestimmten Zeit. Also der ist irgendwie, der nimmt nichts ernst, der macht die ganze Zeit Spaß, sich einen Spaß aus irgendwas, keine Ahnung, stöpselt das Licht aus, weil er sagt, haha, hier, huhu, ich bin lustig und stöpselt ihn wieder an, obwohl gefühlt ja, Leben von 300 Menschen jetzt daran abhängig ist, ob sie Funkkontakt halten können oder nicht. Es tut mir leid, es ist schlichtweg nicht mein Humor. Ich weiß, dass mir das sehr, sehr viele Menschen übel nehmen werden. Es soll so sein, aber ja, wie gesagt, ich muss mir nicht unbedingt weitere Abraham Sacker Filme antun. Also Hotshots, von dem, was ich weiß, was da gezeigt wird, spare ich mir. Ich weiß, zu Nackten Kanone gab es, glaube ich, eine TV-Serie irgendwie, die vorher produziert
Police
wurde.
Squad, ja.
Ja, genau. Werde ich mir genauso sparen. Und ja, wie gesagt, mit der Nackten Kanone konnte ich nichts anfangen und mit Kentucky Fried Movie genauso wenig von dem her. Ja, es tut mir leid, liebe Menschen. Und nehmt's mir bitte nicht böse.
Zuallererst, wie kannst du es wagen? Die Filme von hier von Jason Friedberg und Aaron Seltzer, die für diese Filme wie Date-Movie, Disaster-Movie, hier diese Twilight-Parodie, die ja wirklich, oder hier, genau, meine Frau, die Spartaner und ich, die ja wirklich einfach nur unglaublich beschissen sind und unglaublich schlecht mit den Filmen von ja Zucker Abrams Zucker zu vergleichen. Die, die, ich sag mal wirklich die, die, die Grandmaster, die ersten, die praktisch diese Parodiefilme rausgebracht haben. Nein, ich kann das schon verstehen, dass das vielleicht jetzt, ja, dass der Humor jetzt vor allem heute, ich glaube, wann kam der Film denn raus? 1980 oder so. Das sind jetzt mittlerweile auch einfach 40 Jahre. 40 Jahre, die ins, in die Welt gingen. Ja, dass da vielleicht nicht jeder Gag heute noch sitzt. Also es sind viele Dinge, die heute jetzt eher noch ein bisschen dann eher einem nicht Kopf zerbrechen, aber da kratzt man sich schon am Kopf. Ich denke, man muss halt sagen, es ist ein wirklich ein eine Komödie, die haut einen Gag nach dem anderen raus. Und habe ich auch vorhin nochmal nachgeschaut und der Film, also Airplane, ist der Film mit der höchsten, in Anführungsstrichen, Lacher in einer Minute. Und zwar hat der wohl, wenn man das jetzt so, irgendjemand hat das mal runtergebrochen, ich glaube der Telegraph war das mal, dass Airplane so durchschnittlich 3 Lacher in der Minute hat, gefolgt von Hangover tatsächlich mit 2,5 Lacher die Minute. Und dann kommt die nackte Kanone mit 2,3. Und dann geht das noch weiter mit Superbad, Borat, Anchorman, American Pie, hier Brautalarm und Shaun of the Dead. Und Life of Brian. Und Airplane, muss ich schon sagen, also ich habe den jetzt nicht mehr so lange auf dem nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ist schon eine Weile her, dass ich den damals gesehen habe, aber ich fand den wahnsinnig witzig. Muss aber auch sagen, ich bin mit der nackten Kanone groß geworden. Ich finde diesen Slapstick-Humor, der da auch wirklich in diesen Film mit drin ist, fand ich wahnsinnig witzig. Und hier auch bei Airplane, das fand ich ja, wie gesagt, diese visuellen Gags und auch diese komplett absurden Gags fand ich da einfach damals super gelungen. Und teilweise kommst du da auch, wie du sagst, nicht nach, weil ein Gag den anderen auf den anderen folgt. Und ich weiß jetzt nicht, hast du den vielleicht auch, hast du den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Auf Englisch.
Auf Englisch, genau, okay. Weil da fand ich zum Beispiel, der hat auch sehr viele Wortspiele. Und ja, und teilweise, und ich weiß es auch von damals, ich habe mir, die Witze sind auch mir damals als, keine Ahnung, 25-Jähriger, 23-Jähriger so ein bisschen über den Kopf hinweg geflogen, wie ein Flugzeug. Und ich fand den aber trotzdem wirklich wahnsinnig witzig. Und ich finde es schade, dass du dann jetzt sagst, die anderen Filme, die jucken dich dann überhaupt nicht. Aber klar, natürlich, das ist deine Meinung. Wenn du sagst, diese Art von Filmen, die holt dich nicht ab, dann ist das okay, auf jeden Fall. Also klar, das ist natürlich ein Genrefilm, das ist eine Parodie. Genauso wie Hot Shots von den gleichen Machern. Auch eine Parodie auf die Actionfilme der 80er Jahren waren, die ganzen hier Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Chuck Norris Filme. Und es muss einem gefallen und wie gesagt, das ist jetzt eben auch eine Antwort auf diese Desasterfilme, diese Flugzeugabsturzfilme, die damals in den 70er Jahren einfach da auch noch ja teilweise ja fast jährlich rausgekommen sind, das dann auf die Schippe genommen hat. Und dafür ist das wirklich ganz gut. Und ja, man muss aber sagen, nicht jeder Witz ist gut gealtert, muss man auch sagen. Und für einen 40-jährigen Film muss ich aber hier sagen, ist er trotzdem noch gelungen. Also das in meinen Augen. Also ich finde, man kann ihn schon anschauen. Aber eben nicht jeder Witz ist gut gealtert. Das ist es halt. Und natürlich,
ja,
passt auch,
ja,
nicht für,
also,
auch nicht für jeden was.
Also nicht jeder Witz ist gut gealtert. Ich meine, was jetzt so Political Correctness betrifft, das ist natürlich klar, dass man das heute ein bisschen anders Hand zu haben hat, als es noch 1980 der Fall war. Ja? Wir haben ja zwei afroamerikanische Leute, die da mit hineingebracht werden, die ja wirklich gefühlt eine komplett andere Sprache sprechen. Die werden, alles, was sie sagen, wird ja auch noch extra untertitelt, damit man versteht, was sie so quasi sagen.
Sprechen praktisch
ja.
Jive.
Genau,
ja,
richtig.
So eine Umgangssprache, die ja eben auch gerade Produkt der Zeit in den 70er Jahren und so dann wohl da jetzt verbreitet war oder die halt dann, ja, die man halt dann kannte sozusagen. Ja, genau, richtig. Ja, Entschuldigung, wollte nur kurz
Ja,
einhaken.
nee, kein Problem. Also, ich meine, solche Sachen sind es, wo ich das schon noch relativ gut im Kontext sehen kann, die mich tatsächlich noch am wenigsten gestört haben. Wie gesagt, das, was mich am meisten stört, ist, dass viele Gags einfach, weil ich so das Gefühl hatte, man muss so eine, oder man wollte eine bestimmte Schlagdichte beibehalten, dass man viele Gags einfach wiederholt hat. Und immer und immer und immer und immer wieder wiederholt hat. Also, wir haben so beispielsweise Leslie Nielsen. Spielt dort einen Arzt und das erste Mal, als er sich mit Ted Stryker dort trifft und die beiden reden irgendwie so ein bisschen drüber und wie schaut es denn aus im Flugzeug, wie viele Leute haben denn jetzt den Fisch gegessen und so, sagt Ted Stryker, glaube ich, so etwas im Sinne von Shirley, also so, ja,
Ja,
natürlich,
die
ja.
Surely you can be
Und
serious. I am serious, but don't
genau,
call me
ja, und
Shirley.
genau, und es. Richtig, ja. Und diesen Gag
Legendär.
hat man, ich habe mitgezählt, 6 Mal drinnen. Und für mich ist das persönlich zu viel. Und das ist nicht der einzige Gag, der immer und immer und immer wieder drin ist.
Ja, ich
Also,
weiß, was du meinst.
puh.
Da gibt es ja auch den gleichen Witz, so, ja, oh, we need to get to a hospital. A hospital? What is it? Also im Prinzip so, ja, what is it? Was hat er? What is it? It's a
Genau,
big building with
richtig.
patients,
Ja.
but that's not important right now. Ja, das verstehe ich. Das ist hier jetzt tatsächlich so ein bisschen, ich glaube auch den Machern so, das ist glaube ich auch so ein bisschen denen ihre Calling Card, dass sie halt sehr viel so auf die Nase Humor haben. Ja, und da praktisch dann dieses, ich habe dich missverstanden und deswegen antworte ich jetzt so. Und
Ja.
ja, dieser Gag, ja, das kann ich verstehen. Ich persönlich, ich find's geil. Ich find's unglaublich witzig.
Ist okay, aber genau diese Art von Gags gingen mir unheimlich auf die Nerven oder gingen mir generell sehr auf die Nerven. Deswegen weiß ich, dass die Sachen, die drei
Ja.
Herrschaften da produzieren und wo sie Drehbuch und Regie gemacht haben, schlichtweg nichts für mich sind.
Das passt.
Aber ich habe mich gefreut, Kareem Abdul-Jabbar zu sehen.
Das ist nicht Kareem Abdul-Jabbar. Das
Das
ist,
ist
wie
Roger.
heißt er nochmal? Ja, das ist Roger, genau. Hä? Der sieht nur so aus wie er. Aber ist toll. Also ein paar, wie gesagt, ein paar Gags, gerade finde ich persönlich, also dieses And Don't Call Me Shirley, das ist ja einer dieser Filmzitate, die ja in die Geschichte eingehen, so wie schau dir in die Augen, Kleines und was weiß ich. Also das ja, muss man dem jetzt auch vorhalten. Wie gesagt, ja, hast auch recht, definitiv. Es wiederholt sich, also die Gag-Art wiederholt sich ganz oft. Und ja, ist nicht für jedermann, wie gesagt, für mich, der auch damit einfach groß geworden ist. Manche Leute sind mit Bud Spencer aufgewachsen und können hier jeden Film zitieren. Und bei mir ist es eben, wie gesagt, die nackte Kanone, die Leslie Nielsen-Filme und Airplane tatsächlich auch erst relativ spät, aber nichtsdestotrotz auch wahnsinnig für mich witzig auch.
Also ich bin da tatsächlich eher bei Nenad. Ich habe den gestern jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Das war aus dem Film, den habe ich lange vor mir hergeschoben, weil der halt auch immer so als Kultkomödie angepriesen wurde und eine der besten Komödien überhaupt. Und dann, ich glaube, er ist relativ lange schon auf Netflix, habe ich ihn immer wieder gesehen, wurde immer wieder vorgeschlagen. Und gedacht, komm, jetzt gucke ich ihn dann einfach mal an. Ja, ich finde aber auch, also bei mir hat der Film auch nicht wirklich funktioniert. Es waren ein paar Lacher dabei. Ich fand alles mit Kareem Abdul-Jabbar fand ich überragend. Die ganzen drei Szenen, die
Ja.
er hatte im Endeffekt. Und also diese Wiederholung hat mich manchmal richtig gestört. Also, dass die Gags einfach wiederholt wurden. Manchmal fand ich sie witzig. Gerade, ich glaube, die Szene kommt dreimal, wo sie die Piloten durchs ganze Flugzeug ziehen und gleichzeitig kommt eine Durchsprache. Nee, alles in Ordnung, alles gut. Das fand ich dann relativ witzig, dass es das zwei, dreimal kam. Aber klar, ich meine, der Film ist 40 Jahre alt und er hat viele kulturellen Bezug oder teilweise auch Popkulturreferenzen. Ja, die greifen da bei mir nicht, weil ich keine Ahnung habe, was vor 40 Jahren in den USA gerade los war.
Ja, richtig.
Deshalb muss man da schon sagen, okay, das nehme ich dem Film jetzt nicht krumm. Für mich hat aber trotzdem, also ein Drittel von den Gags vielleicht funktioniert. Meistens waren es dann aber auch die Gags, die einem mit sich so auf die Nase gebunden wurden, weil ja in dem Film auch viel im Hintergrund einfach passiert oder einfach gemacht wird, wo ich dann mehr darüber gelacht habe, als über die Gags, die halt einem aufgedrückt werden. Ich glaube, auf Deutsch funktioniert der Film gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also
Habe ich nie auf Deutsch gesehen,
es
kann ich nicht
basiert ja
sagen.
wirklich so viel auf Wortwitzen. Allein der Co-Pilot und der Pilot, Roger und Over, ja, da gibt es ja auch dann immer wieder diese
We have
Funksprüche,
clearance,
die da nicht
Clarence.
funktionieren. Genau. Und da verstehe ich gar nicht, wie die auf Deutsch funktionieren sollen. Aber ja, und was halt auch so ein bisschen war, da kann auch der Film nichts dafür, aber diese diese Memehaftigkeit des Films, weil man einfach so viel schon gekannt hat, gerade diese Szene mit Shirley oder dieses kleine Mädchen, das dann sagt, sie mag ihren Kaffee schwarz wie ihre Männer. Oder diese Frau, die hysterisch wird, wo dann der Arzt kommt und sagt, nein, Sie dürfen sie nicht schütteln, ich mache das. Und dann schüttelt er sie. Und dann kommen noch andere Charaktere. Das waren halt alles so Dinge, die kannte ich schon. Und deshalb war das dann immer, wenn diese Szene eingeleitet wurde, war ich immer so, ah, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Das kann man dem Film, natürlich kann man das dem Film nicht vorwerfen, aber deshalb war es für mich dann einfach so, dass ich gesagt habe, ich finde ihn ganz nett, aber war jetzt nicht unbedingt mein Cup of Tea.
Absolut nachvollziehbar, klar.
Was man diesem Film aber auf jeden Fall noch zugute halten muss, ist, dass es im Endeffekt, wenn man den so möchte, wirklich der Durchbruch für Leslie Nielsen war. Denn davor hat er natürlich auch geschauspielert, aber der großen Mehrheit ist Leslie Nielsen tatsächlich erst durch diesen Film bekannt geworden.
Ja, vor allem, er hat davor ernste Rollen gehabt.
Ja.
Und war jetzt zum Beispiel, ich glaube, sein erster Film war, glaube ich, ein Science-Fiction-Film aus den 50er Jahren, in der er so ein bisschen, wenn man sich da die Szenen anschaut oder auch hier so Filmplakate und so weiter, wie so hier so dieser Buck Rogers, super, nicht Superheld, aber praktisch dieser Weltraumheld ist, dieser Pilot und ja, da praktisch so versucht hat, so ein seriöser, ernster Filmschauspieler zu sein. Und dann eben kam Airplane, wo er trotzdem auch das Ernst spielt, aber einfach durch diese Ernsthaftigkeit, diese Deadpan Delivery, dieser Witze, das nochmal so ein bisschen auf ein neues Level hebt. Super gemacht. Und genau, wie du sagst, dein Durchbruch eigentlich dann so kam dann erst dann. Weil danach dann eben hier auch mit Police Squad und dann die nackten Kanone-Filme dann auch rauskam, die dann wirklich damals einfach durch die Decke gegangen sind. Und das war, ja, wie du sagst, das war so ein bisschen dieses Durchbruch-Ding für ihn mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt war er denn da? Da war er, glaube ich, auch schon über 50, als er in Anführungsstrichen diesen Durchbruch bekommen hat.
Okay, Airplane.
Hast du den Film gesehen, Marco?
Ist schon Jahre her. Ich kann dazu auch gar nichts sagen, aber wenn ich jetzt sagen müsste, wäre ich auch bei euch beiden. Ich kann diesen Spoof-Filmen heute nicht mehr allzu viel abgewinnen. Ich finde sie komplett aus der Zeit gefallen. Ich finde, sie sind nicht mehr zeitgemäß. Damals war das wahrscheinlich alles gut und schön. Ich
Damals war es auch neu. Ja.
ja. Ich habe aber da auch damals schon nicht jetzt Airplane abgefeiert und auch die nackte Kanone war jetzt auch nicht meins. Wenn, dann war ich bei Hot Shots und bin dann eher mit klassischen Comedies sozusagen, wenn dann groß geworden, was auch quatschig ist jetzt mit hier, na, wie heißt Police Academy zum Beispiel oder so. Das war dann eher so meins.
Auch nicht
Klar,
schlecht.
Scary Movie fand ich auch noch damals. Ja, ich hab halt Scream groß mitgekriegt und fand dann Scary Movie recht erfrischend so damals. Das war noch mal so ein bisschen was Neues, aber ja, auch durch diese unzähligen Fortsetzungen hat es einfach auch seinen Witz verloren.
Ja. Wobei ich noch sagen muss,
Und
also die hier Zucker Abraham Zucker, zumindest einer der Zucker-Brüder, hat ja Scary Movie 3 gemacht. Die
ach so.
anderen zwei waren, die vorherigen zwei waren da, glaube ich, nicht direkt von denen. Ich müsste mich da aber auch nochmal einlesen. Nur weil auch Nena, du das dann gemeint hattest. Und auch hier witzigerweise in meinen Augen auch der dritte Teil tatsächlich der beste ist. Und Leslie Nielsen spielt witzigerweise natürlich auch damit, komisch. Als Präsident der Vereinigten Staaten. Naja,
Ach,
nur
stimmt.
das nur so nebenbei. Nur das nur so nebenbei.
Ja, aber es ist auch nicht meins. Nein. Und ich würde mir den jetzt auch nicht nochmal irgendwie angucken wollen. Also ich glaube, die Zeit ist für mich vorbei tatsächlich. Das Einzige, was mich vielleicht nochmal reizen würde, wäre so Hotshots, um zu gucken, wie hat sich da jetzt mein Blick irgendwo hin verändert. Aber mal gucken.
Ob er mit Charlie Sheen heute noch so gut
Das
klarkommt.
kommt auch noch mit dazu. Also da, ja, ich bin zwar auch, dass ich sage, so Person und das Künstlerische trenne ich schon und das klappt mir auch ganz gut, wobei Charlie Sheen ja doch schon auch eine sehr interessante Karriere genommen hat dann.
Oh ja.
Ja. Und ich glaube, das kriegt man auch nicht aus seinem Kopf heraus. Also, naja, weil es halt auch mega öffentlich alles ausgetragen wurde, bei ihm jetzt zum Beispiel, ne? Bei. Na, jetzt komme ich gar nicht auf seinen Namen. House of
Kevin Spacey.
Cards.
Kevin Spacey.
Kevin Spacey. Das war natürlich auch ein großes, oder ist ja immer noch ein großes Ding, aber es wurde ja nicht über einen riesenlangen Zeitraum und auch nicht so krass öffentlich ausgetragen wie bei Charlie Sheen. Und letztlich hat Charlie Sheen ja durchaus noch viel mehr Sachen auf dem Kerbholz gehabt dann.
Ja, es war ein paar Jahre zuvor
Ja.
und dadurch ist auch anders
Ja.
gewesen. Ich meine, damals war Social Media noch nicht so verbreitet, immer noch und so hart und so harsch, wie es eben heute ist. Und damals war auch die Sichtweise noch ein bisschen eine andere, als sie heute ist. Und heute hat es gereicht, dass man dieses eine Statement hat und Kevin Spacey ist weg vom
Ja,
Fenster.
Cancel
Genau. Und
Culture
Charlie
einfach komplett
Sheen,
raus.
genau richtig, ja. Und Charlie Sheen hat ja danach noch immer Anger Management gehabt
Ja.
und noch ein paar weitere Sachen, die er machen konnte, obwohl es zig Sachen gab mit dem, ich trinke jetzt Tigerblut und was weiß ich, was
Ja.
alles, was da noch dabei war.
Ja, da war halt mega viel Zeugs mit drin. Also der ist. Ja, mal gucken. Vielleicht würde ich mir auch Hot Shots nie wieder angucken. Aber man weiß es nicht. Das wäre so typisch RTL2-Film irgendwie, aber.
Nein, das ist ein Kabel-1-Film. Das ist ein
Ach,
Kabel-1-Film.
oder? Ja,
Oh
doch,
ja, oh
Kabel-1, ja.
ja,
Das
stimmt.
ist ein Kabel-1-Film. Der kommt dann irgendwann, wenn man kein Bud Spencer-Marathon ist, dann kommt das irgendwann mal abends dann.
Ja, Bud Spencer auch schwierig inzwischen, die Filme, aber ist ein anderes Thema
Können
vielleicht für einen anderen
wir
Podcast.
gerne mal auch besprechen, weil ich bin damit tatsächlich nicht aufgewachsen, aber ich kenne die ganzen Sprüche und ich kenne die Filme,
Ja.
aber ich kenne die Filme nicht.
Ja
Und
gut,
das ist,
es waren ja auch in jedem Film die gleichen Sprüche, oder? Also muss ich mal sagen. So ist zumindest mein Eindruck, der auch nie einen Film gesehen hat davon.
ja, das können
Okay.
wir mal im Detail besprechen.
Genau. Welchen Film wir jetzt nochmal weiter im Detail besprechen wollen, ist ein Film, den ich gesehen habe. Und zwar Hounds of Love aus dem Jahr 2016 von Ben Young. In dem Film geht es im Prinzip um eine Entführung. Es spielt in einer australischen Vorstadt und ein junges Mädel wird von einem Ehepaar entführt. Und wir kriegen auch relativ schnell mit, dass dieses Ehepaar nicht lange fackelt. Also die entführte junge Frau ist tatsächlich Gewalt ausgesetzt, ist Missbrauch ausgesetzt und ja, man kann auch davon ausgehen, dass sie diese ganze Geschichte nicht überleben wird. Und so entwickelt sich so ein Entführungsszenario. Und die Vicky Maloney, wie sie dort in ihrer Rolle heißt, ist aber auch nicht ganz dumm. Denn sie versucht, beziehungsweise sie bekommt mit, dass es irgendwie in dieser Ehe ein bisschen kriselt und versucht auch dieses Paar so auszuspielen und irgendwie freizukommen. Und so ist es so ein ja, psychologischer Horror, Thriller und genau, wobei der Horror nicht unbedingt im Fokus steht und auch die Bilder nicht gerade gezeigt werden. Viel spielt sich in unserem Kopf ab. Nenat hat den Film noch gesehen, Fabian und Kit, ihr hattet den nicht gesehen, ne?
Nee, leider nicht, nein.
Okay. Ich kann nur mal vielleicht meine positiven Aspekte des Films so sagen. Ich fand, der Film hat wirklich tolle Bilder gehabt, also diese Atmosphäre, die er aufgebaut hat, die fand ich wirklich sehr gelungen. Auch, dass er halt diese Gewaltspitzen, die er hatte, halt nicht explizit gezeigt hat. Wir durften uns viel in unserem Kopf irgendwie ausmalen. Und auch was halt einfach auch durch den Ton so gemacht wurde, ne? Also sie schreit, wir sehen halt eine verschlossene Tür, sie schreit und man kann sich nur so im Kopf ausmalen, was da gerade passiert. Und generell die drei Darsteller fand ich halt großartig. Also auch dieses Entführer-Ehepaar, es war ganz merkwürdig. Sie waren teilweise charmant, ich habe teilweise Mitleid mit diesen gehabt und in der nächsten Minute waren sie halt einfach meinem puren Hass ausgesetzt. Also was vielmehr das Paar gemacht hat, das war ganz krass. Und die Vicky hat das halt auch stark gemacht. Also diese drei Personen, diese drei Darsteller haben das komplett getragen. Ja, Nenad, wie siehst du das?
Bin ich im Großen und Ganzen bei dir. Ich habe diesen Film vor 3 Jahren, ja, müssen jetzt 3 Jahre sein, bei einem Festival gesehen und rein gar nichts darüber gewusst. Habe das Plakat gesehen, mir kurz durchgelesen, worum es ging und dachte mir, ja, kann ein netter kleiner Genrefilm werden. Kommt aus Australien, dachte ich mir, ja, warum nicht? Ich habe noch nicht viel gesehen aus Australien. kann ganz nett werden. Der Film beginnt an sich relativ interessant und relativ stimmungsvoll, denn wir haben so einen Shot, der irgendwie so in ultra harter Zeitlupe, so gefühlt 300 Bilder pro Sekunde, durch so eine Straße fährt, wo irgendwie ein paar Kinder Basketball spielen oder indem man an einem Skateboard vorbeifährt und es sieht nach der schönsten Idylle der Welt aus, ja. Danach kommt ein harter Cut und ja, wir sehen dann eigentlich schon die Entführung, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja. Wie gesagt, wenn ich noch nicht alle Details beisammen habe, ist schon eine Zeit lang her, dass ich den Film gesehen habe. Und bei all dem, was du positiv hervorhebst, bin ich auf jeden Fall dabei. Also atmosphärisch ist das allererste Sahne, was man bekommt. Was eben vor allem an der schauspielerischen Leistung der drei Hauptdarsteller liegt. Ich muss sagen, für mich so der strahlende Stern des Films ist Evelyn, also die Frau des Entführers, wenn man den so möchte. Denn sie wird sehr, sehr stark gepeinigt von ihrem Gatten. Und das merkt man auch, dass sie sehr, sehr klein gehalten wird. Und man hat so einzelne Momente, wo man wirklich fast schon Mitleid für sie empfindet. Und dann hat man einen Cut und man sieht oder man stellt sich vor, was sie denn diesen armen Mädchen antut und empfindet puren Hass für sie. Das ist so perfekt getimt, wie die Sympathien durchwechseln, so ein Stück weit. Dadurch, wie du richtig gesagt hast, Marco, dass wir eigentlich nichts von den Gewalttaten sehen, sondern einfach nur immer mehr und mehr Blessuren, die sich dann bei Vicky bilden, entsteht dadurch so ein unglaublich starkes Kopfkino, wovon ich generell ein Fan bin. Aber ich habe so das Gefühl, dieser Film schafft es so Tonalität mit Atmosphäre, mit Stimmungsbild, mit der schauspielerischen Leistung wirklich unglaublich gut zusammenzuquicken. Ich bin damals aber dennoch aus dem Film rausgegangen und hatte so das Gefühl, okay, ich möchte diesen Film lieben. Denn eigentlich bietet er mir alles, dass ich ihn liebe. Aber irgendwie kann ich es nicht. Und ich weiß nicht so recht, woran es liegt. Ich kann mich erinnern, dass dieser Aussie-Slang mich unglaublich genervt hat. Vielleicht war das auch mit ein Punkt. Ja, ich kann mich erinnern, dass durch diesen Aussie-Slang ich tatsächlich auch sehr, sehr viel nicht verstanden habe. Denn der Film lief OV, es gab keine Untertitel. Rückwirkend betrachtet hätte ich diese aber eigentlich schon benötigt, denn ich spreche zwar relativ gut Englisch und verstehe gut Englisch, aber das ist schon hardcore, wie die Leute dort sprechen. Da muss man wirklich schon, weiß nicht, Native Speaker sein, um das verstehen zu können. Ich habe mitbekommen, dass der, glaube ich, bei Prime jetzt läuft, oder? Kann das sein? Oder
Genau,
lief zumindest eine Zeit lang bei Prime.
jetzt glaube ich relativ neu bei Amazon Prime, aber ich habe ihn, glaube ich, auf Netflix gesehen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ach, echt? Okay.
Also auf Netflix war er relativ lange und ich glaube, ich habe ihn über Netflix gesehen, ja.
Okay.
Ich kann es gerade gar nicht sagen. Schon ein bisschen her wieder.
Aber das wäre auf jeden Fall ein Film, wo ich sagen würde, absoluter Streaming-Geheimtipp. Den
Ja.
sollte man sich wirklich ansehen. Der dauert nicht lange, der
Nee, genau, ist knackig.
Nimmt einen schon durchaus mit und ist atmosphärisch unglaublich dicht und man hat danach etwas zum Nachdenken. So viel muss man auf jeden Fall festhalten.
Ja. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, dass du sagst, du wolltest diesen Film lieben, aber hast es halt nicht. Bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Ich halt ein paar Punkte, wo ich sage, passen halt einfach nicht und die haben mich dann gestört. Ich glaube, wenn man so mit einem Auge zugedrückt diesen Film guckt, jetzt nicht unbedingt Fehler sucht und so, dann ist das ein ganz tolles Erlebnis für einen. Aber wenn man halt guckt und sieht und auch vergleicht mit vielleicht anderen Filmen, die dieses Genre haben, dann fällt es schon auf. So, das Pacing war manchmal halt nicht gut. Also da war vielleicht zu viel Zeitlupe manchmal zwischendrin, was dann so gestört hat. Es sah mega geil aus, aber im Pacing war es für mich ein bisschen störend. Und die Dramaturgie generell ist manchmal nicht ganz bei mir angekommen. Aber dennoch, so wie du gesagt hast, absoluter Geheimtipp. Also, wie gesagt, Amazon und ich glaube auch Netflix sollten den beide haben. Und wer Bock hat, auch so ein Film, der sollte sich so einen auf jeden Fall mal angeguckt haben, beziehungsweise Hounds of Love angeguckt haben. Ja. Kit, nee, Kit und Fabian, wie sieht's mit euch aus? Habt ihr, ich glaube, Kit ist nicht der allergrößte Horrorfan, aber so Psycho-Horror.
Nee, Horror. Ja, wenn es nicht unbedingt sein muss oder ich nicht meine Freundin imponieren muss, dann halte ich mich bei sowas gerne raus.
Okay.
Also es gibt keine Jumpscares,
Nee,
so viel
das
kann ich mal
stimmt.
vorwegnehmen.
Ah, das ist schon mal sehr gut. Also da bin ich wirklich nicht Schisser, aber ich bin für sowas leider sehr, sehr empfänglich und das ist gut zu wissen und ich werde dann jetzt demnächst auch mal schauen, ob man die nicht vielleicht dann mal die Tage dann auch mal anschauen soll.
Also so Psychothriller finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich finde so vom Ganzen, wie ihr es jetzt erzählt habt oder von der Prämisse, hat es mich jetzt so ein bisschen an Funny Games erinnert, wo es ja im Endeffekt auch mehr oder weniger darum geht, dass so eine Familie malträtiert wird von Leuten, die sie einfach nur ein bisschen foltern wollen und quälen wollen. Von daher finde ich es eigentlich ganz interessant. Ich habe jetzt mal geguckt, also weder Regisseur noch irgendwelche Schauspieler sagen mir da was. Ich glaube, das sind wirklich alles ausnahmslos wahrscheinlich im australischen Raum Bekannte. Aber ich glaube, wenn ich den mal irgendwo sehe, wenn ich mal durchschalte, wenn ich mal nichts zu tun habe und ich sehe den, dann habe ich Bock. Dann gucke ich mir den an und dann lasse ich euch wissen, was ich dazu sage. Nee, aber
Alles
habe ich
klar.
Bock.
Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt nochmal einen aktuellen Kinofilm. Der kam in der letzten Woche ins Kino. Sozusagen am, was
Am
war das für ein
6.
Tag,
Also
Fabian? Am
laut IMDb Kinostart
6.8.
6.8. genau.
Genau.
6.8.2020 im Kino angelaufen und 2013 eigentlich schon abgedreht damals.
Ja, im Hype sozusagen der Pandemie jetzt aktuell kommt der Film Pandemie in die deutschen Kinos. Ein südkoreanischer Katastrophenfilm. Fabian, magst du kurz mal zusammenfassen, worum es da geht?
Genauso wie der Titel schon sagt, wobei der deutsche Titel ist ja sogar irreführend. Also auf Englisch heißt er einfach nur
Ja, das
Flu,
stimmt.
im Original Gamchi. Ich habe probiert herauszufinden, was das bedeutet, habe aber nichts gefunden. Pandemie, ja, es ist halt keine Pandemie. Also in dem Film geht es um eine
Nein.
Epidemie, um eine Krankheit. Aber fangen wir mal vorne an. Der Film fängt im Endeffekt damit an, dass zwei Menschenschmuggler, sage ich mal, zu einem Container hingehen wollen, wo sie geschmuggelte illegale Einwanderer ja, befreien sollen, sage ich mal, dort aus ihrem Container lassen sollen, dass die halt jetzt da sich einleben können und müssen da feststellen, oh, die sind ja alle tot. Alle sind irgendwie dahingerafft, alles ist voller Blut und Körperflüssigkeit und was auch immer. Einem der Brüder fällt dann irgendwie sein Handy da rein, einem der Schmuggler, und dann muss er das natürlich da rausholen und dann ist er schon quasi infiziert. Und auf einmal springt einer von den Totgeglaubten auf und rennt davon. Und man merkt dann, ja, okay, der könnte vielleicht noch wichtig werden für die Story, weil offensichtlich ist er der Einzige, der diese Krankheit, was da drin wohl ausgebrochen ist, die da mitgebracht haben, überlebt hat. Im Endeffekt ist es eine Abwandlung der Vogelgrippe oder eine Mutation der Vogelgrippe
Ja.
diesmal, die ausbricht. Und von einer Pandemie kann man halt nicht sprechen, weil der Film im Endeffekt in einer respektive zwei Städten spielt, die da tatsächlich nur infiziert sind. Und was ich finde, wenn man jetzt gerade mal den Vergleich zu Slöborn zieht, die Serie, um die es letzten Mal ging, die habe ich jetzt auch nachgeholt, dass man halt schon merkt, dass es verschiedene Ansätze gibt, so ein Pandemie, Epidemie, was auch immer, Film oder Serie oder so eine Geschichte zu thematisieren. Und zwar hat es bei Slöborn meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, weil es halt extrem realitätsnah ist, klar, weil wir es halt alle mehr oder weniger aktuell auch erleben. Und bei Pandemie ist es halt dann schon sehr viel Hollywood, sage ich mal, Anführungszeichen. Nur bei Hollywood ist auch falsches südkoreanischer Film von Kim Sung-soo. Also Hollywood spielt da keine Rolle, aber es ist halt sehr filmisch dargestellt, das Ganze. Ich finde, was gut rauskommt, sind die Hauptdarsteller. Das ist im Endeffekt eine Ärztin und ein ja, Rettungshelfer, würde ich es mal nennen, die sie am Anfang da kennenlernen. Und die Ärztin hat noch eine kleine Tochter, die Mirren, die so der Aufhänger für den Film wird, die die beiden so immer wieder zusammenbringt, weil er dann mal auf sie aufpasst, weil er die Tasche von der Mutter noch findet. Und sie dann auch so der Schlüssel ein bisschen wird, weil sie sich auch mit diesem geflüchteten, offensichtlich immunen Menschen später anfreundet. Und sie dann auch so der Schlüssel zur Bewältigung dieser Epidemie, Pandemie, was auch immer wird. Und die fand ich ganz süß, die Kleine. Wie alt würde ich sagen? 8 Jahre alt. Hat dafür, fand ich, gut gespielt. Soweit man
Ja,
es beurteilen
super.
kann. Klar, man kann halt in dem Fall nur Gestik und Mimik im Endeffekt beurteilen, weil es halt synchronisiert war. Die Synchro fand ich jetzt gerade bei der Tochter, fand ich es ein bisschen komisch. Finde ich immer, also synchronisierte Kinder finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem hat die das gut gemacht. Der Film, ja, ist halt ein bisschen drüber. Also ich finde, der verliert seine Dimension teilweise. Gefühlt funktioniert das alles oder spielt der Film immer von 1, 2 Tagen. Und am Ende werden da wirklich hunderttausende Leichen irgendwie verbrannt, wo man sich denkt, wo kommen die jetzt alle her? Die Stadt hat irgendwie 400.000 Einwohner. Das war mir dann alles irgendwie zu viel und zu aufgebauscht und zu explosiv und ja, nicht ruhig genug erzählt und wollte dann doch irgendwie zu viel eigentlich. Ich fand, der Ansatz fand ich ganz gut, ich fand die Charaktere ganz gut, aber am Schluss war es mir einfach zu too much von allem.
Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich muss sagen, so der Anfang hat mich auch noch ganz gut gehabt. Und nachher wurde das, ja, weiß ich nicht, es wurde einfach, hast du ja schon gesagt, zu viel. Also es ist einfach viel zu viel passiert und auf einmal schwenkt das alles um und wir sind mitten in einer, ja, gefühlten Endzeit schon auf einmal. Dafür ist halt die Laufzeit grundsätzlich zu kurz, also der Film ist 2 Stunden, also für das, wo wir nachher zum Ende hin sind, also gerade viele Entwicklungen sind nicht ganz dann nachvollziehbar und halt mega übertrieben, mega auf die Spitze getrieben. So, das ist halt für mich zu krass gewesen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich fand den Film sogar eigentlich zu lange. Ich hätte ihn knackiger gerne gehabt, aber so wie du gesagt hast, die Charaktere, die fand ich gut, mit denen konnte ich mitgehen in dem Film. Ihre Entwicklung hat mir gut gefallen, so. Wobei ich sagen muss, halt die Entwicklung in der Geschichte, die halt wiederum nicht so, ne? Was mich überrascht hat, ist, ich bin ja nun da rangegangen und wusste, der Film ist schon irgendwie 7 Jahre alt, aber dafür sah er heutzutage immer noch verdammt gut aus. Das kann man so sagen. Also er wirkt jetzt nicht wie ein 7 Jahre alter Film. Und ein paar Parallelen so jetzt gerade zu Slowborn fand ich auch interessant, dass es doch so diesen gleichen Weg alles geht, ne? Ob das jetzt auf einer nordfriesischen Insel ist oder in einer südkoreanischen Stadt. Also wir gehen halt irgendwie immer den gleichen Weg einer Pandemie dann oder einer Epidemie. Und das ist schon, wenn man jetzt aktuell halt mit der Corona-Pandemie guckt, schon interessant erstmal zu sehen. Und beide Filme enden irgendwie mit dem Einsatz des Militärs. Oder die eine Serie und der Film endet mit dem Einsatz des Militärs. Mal gucken, wo die Reise hier hingeht. Ich hoffe mal nicht, dass das passiert. So. Also das ist dann für mich dann doch eher so, ja. Naja, mal gucken.
Ich fand es auch ein bisschen unnötig, dass man dann teilweise noch probiert hat, irgendwelche menschlichen Antagonisten in den Film zu werfen, weil das hat es überhaupt nicht gebraucht. Ich meine, in so einem Film soll es halt darum gehen, dass man die Krankheit bekämpft und dann sind da noch irgendwelche komischen Soldaten, die dann denken, sie müssen ihren privaten Rachefeldzug da ausüben und dann natürlich die bösen Militärs und da fand ich dann, ja, das ist auch das, was dann die Länge gemacht hat. Ne? Also wenn sie das rausgekürzt hätten von mir aus 20 Minuten weniger, dann wäre der Film vielleicht kurz und auch nicht kurz, aber dann wäre er halt einfach knackiger gewesen, dann wäre er schneller erzählt gewesen und hätte nicht diesen Leerlauf zwischendrin dann gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ihr übertreibt es jetzt komplett. Wir haben zwar keinen Zeitsprung, aber irgendwie passiert hier gerade alles auf einmal. Und klar, Slöbern als Serie, da hat man natürlich viel mehr Zeit, sowas zu erzählen. Die haben es in dem Film einfach besser gemacht.
Ja, wenn man den Vergleich jetzt zieht, auf jeden Fall. Grundsätzlich kann ich sagen, so, ja, südkoreanischer Film, man macht auch nichts verkehrt, wenn man den Film guckt. So, man muss bloß, glaube ich, wissen, worauf man sich einlässt. Und ja, vielmehr, glaube ich, muss man tatsächlich zu diesem Film auch gar nicht sagen.
Nö.
Also, ist ein vernünftiger Beitrag irgendwie jetzt, aber er findet das Rad nicht neu und muss ich auch an den Filmen messen, die es gibt, ob das jetzt Contagion ist oder Outbreak ist. Und die beiden sehe ich da deutlich höher als eben Pandemie. Genau. Okay, wenn Fabian nicht weiter was dazu hat, dann kommen wir zu einem Film, der es leider nicht in die Kinos geschafft hat. Und zwar Lucky Number 11.
Oh ja. vor allem der Film ist auch relativ alt tatsächlich. Der ist von 2006 Und ich mache jetzt hier kurz die Flashback-Musik, dieses Dilli 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 Dilli. Es ist nämlich das Jahr 2010. Und ich habe mir mit einem Freund zusammen gedacht, komm, wir kommen mal zusammen, wir machen einen Filmeabend. Haben wir an dem Abend zwei, drei Filme angeschaut und mit dabei war auch Lucky Number 11. An diesem Abend haben wir den Film aber nicht gesehen. Dann hieß es, ja, du, gar kein Problem, ich lasse den dir da, den schaust du dir einfach mal so an. Dann ist er gegangen und ich glaube, ein paar Wochen später ist er dann relativ schnell weggezogen. Diesen Film habe ich immer noch. Nach. Es ist jetzt 2020. Ich habe den Film seitdem nicht einmal gesehen. Und diese DVD-Hülle ist, glaube ich, in der Zeit dreimal umgezogen, immer wieder in die Hand genommen worden und so. Eigentlich sollte ich den nochmal anschauen. Und jetzt vor, ja, ich würde sagen, vor 2, 3 Wochen war es tatsächlich zum allerersten Mal so, jetzt schaue ich mir den Film an. Und ich werde dieses Ding von meiner Bucketlist endlich mal runternehmen. Und das ist, ich werde auch nicht viele Worte drüber verlieren, weil ich glaube, ihr habt den alle entweder auch schon eine Weile nicht mehr gesehen oder gar nicht. Ich möchte einfach nur ganz kurz sagen, warum ihr diesen Film schauen solltet. Ganz schnell gesagt, Lucky Number 11 könnte man, ich sage jetzt mal, auf Anhieb vom Stil her vielleicht ein bisschen mit Snatch vergleichen. Vom Stil, wie da schnell miteinander geredet wird, wie die Charaktere alle relativ schlagfertig sind. Und generell auch die Story tatsächlich auch ein paar Wendungen nimmt, die man nicht zuerst vermutet hätte. Aber zur Story genau ganz kurz. Die Prämisse ist im Prinzip, dass hier ganz am Anfang zwei Buchmacher getötet werden. Und hier passiert eben ja, mehrere Morde. Und warum, weiß man anfangs nicht. In New York City gibt es dann diesen Mann, gespielt von Josh Hartnett, mit dem Namen Slevin Kelevra. Und der ist wartet in dem Apartment seines Kumpels Nick auf eben diesen Menschen, aber er taucht nicht auf. Stattdessen taucht eine Nachbarin auf, gespielt von Lucy Liu, auch hier super quirky. Ich freue mich immer, wenn ich die auf dem Bildschirm sehe. Und die dann praktisch sagt so, ah ja, okay, ja, den Nick, den kenne ich. Wie du, der ist nicht nach Hause gekommen. Lass uns mal herausfinden, ob wir nicht irgendwie zusammensetzen können, was mit ihm passiert ist und wo der ist. Kurz darauf wird dann in dieser Wohnung, bevor die irgendwie groß loslegen können mit der Investigation, dieser Slevin von zwei Handlangern eines örtlichen Mafia-Bosses entführt und wird praktisch als dieser Nick verwechselt und bekommt hier, muss ich gerade überlegen, wird hier von dem Mob-Boss, von dem Mafia-Boss, gespielt von Morgan Freeman in einer Rolle, in der er mal nicht einen ja, einen Protagonisten sozusagen spielt, sondern hier als einen Bösewichten, als diesen Mob-Boss, der auch einfach nur als der Boss bekannt ist. Ja, wird ihm vorgeführt und ihm wird, ja, und dem Slevin wird halt gesagt, hey, du schuldest mir 96.000 Dollar. Ja, wir müssen das hier jetzt lösen und du musst jetzt etwas für mich tun. Und dann wird er eben, dann wird er praktisch in dieses Netz verworren, verwickelt, in dem dann noch ein zweiter Mafia-Boss mit drin hängt, der ihn auch entführt mit der gleichen Prämisse, hey, du schuldest uns Geld. Ich lasse dich vom Haken unter einer Bedingung, du musst das und das machen. Dieser zweite Mafia-Boss wird auch gespielt von Ben Kingsley. Und die Figur ist der Rabbi, wird einfach nur der Rabbi genannt. Und allein das schon finde ich irgendwie total geil. Und so, okay, da gibt es schon so eine etablierte Welt, in der praktisch diese zwei Mafia-Bosse auch gegeneinander sind, und die sich gegenseitig praktisch da ja, ausstechen wollen. Und ja, wie gesagt, ich will gar nicht mehr warten, viele, viele Worte drüber verlieren, weil ich sag's, weil ich einfach will, dass man sich den Film anschaut. Auch hier ein Film, den man zweimal sehen müsste, weil der, wie gesagt, den ein oder andere Wendung hat, die man bei so einem Film zwar erwarten kann, aber dann vielleicht nicht auf die Art. Und das ist ja so eine Art, ja, es ist so Mystery-Crime-Heist-Filmmäßig ist das unterwegs. Mitspielen tut auch Bruce Willis, Morgan Freeman, wie gesagt, Ben Kingsley, Stanley Tucci als Gegenspieler, der einen Detective spielt, der dem Ganzen auf den Grund gehen will. Was will der Boss? Was will der Rabbi? Und was hat dieser Slevin, wie gesagt, gespielt von Josh Hartnett, damit zu tun? Und ich muss sagen, der Film war sehr, sehr spannend. Am Anfang war da noch so ein bisschen so, aha, wo möchte der eigentlich jetzt hin? Hat mich noch nicht abgeholt, aber spätestens bei Lucy Liu und aller spätestens bei Morgan Freeman hat er wirklich mich dann an die Hand genommen und gesagt, hier, komm, zieh dir den rein, zieh dir das rein. Und wie gesagt, hat sich wirklich gelohnt und so ein bisschen finde ich es auch schade, dass ich den nicht damals schon gesehen hatte, weil ich glaube, damals, als ich jetzt einfach jünger war, 14 Jahre jünger, nicht 14 Jahre, Entschuldigung, aber 10 Jahre jünger, hätte ich den wahrscheinlich noch viel mehr abgefeiert als jetzt. Und aber wie gesagt, das ist so auch hier wieder so ein Film, ist sehr cool, den dann nochmal ein zweites Mal zu sehen, um diese ganzen kleinen Details dann auch nochmal zu sehen, die dann der Regisseur mit eingebaut hat. Das war, glaube ich, das ist jetzt Paul Mc Guggen, glaube ich, oder Guggen, der hauptsächlich dafür, glaube ich, bekannt ist, dass der zwei Folgen Sherlock Regie geführt hat. Und ich glaube da nochmal, ich glaube bei Luke Cage hat er nochmal irgendwie was gemacht. Aber so wirklich filmemäßig, The Reckoning, Wicker Park, aber ich sage jetzt mal, nicht die größten, bekanntesten Filme. Tatsächlich. Aber dieser hier, finde ich, das ist so ein bisschen so ein Kultfilm. Vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel Snatch, aber durchaus in demselben, ich sag jetzt mal, die spielen in der gleichen Liga. Und wer den noch nicht gesehen hat, gerne, gerne wirklich anschauen, auch sehr gute Performances. Da habe ich auch wieder gemerkt, so, okay, Josh Hartnett, was macht der eigentlich jetzt? Eigentlich schade.
Das fand ich auch so krass, als ich es wieder gesehen habe, dass Josh Hartnett mal relevant war in Hollywood irgendwie. Das sind so Sachen, die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, diese Zeit. Ich kenne irgendwie zwei Josh Hartnett-Filme. Der eine war irgendwie, wo er 40 Tage noch keinen Sex hatte. Und
40 Tage, 40 Nächte? Lucky
Ja,
Number
das
11.
war
Wenn
ganz
ich jetzt.
komische Sachen.
Doch da war hier bei Lucky Number 11, da war er gefühlt Peak.
Ja, das glaube ich
Ja.
auch. Das glaube ich
Ja.
auch.
Also er war schon so ein Frauenschwarm und wollte jetzt scheinbar so ein bisschen in, ja, Actiongefilde
Ja, wobei er auch
abdriften.
in Black Hawk Down mitgespielt hat, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und jetzt auch mit dem Film hat er ja eigentlich nichts verkehrt gemacht. So. Also komisch tatsächlich, dass jetzt seine Karriere damit doch so einen relativ großen Knacks gekriegt hat. Ich habe bloß gesehen, er hat irgendwie bei Penny Dreadful mitgespielt.
Stimmt.
Hat ja viele Fans. Ich kann da aber gar nichts zu sagen, wie groß seine Rolle war oder nicht. Aber will ich jetzt nicht unterschlagen, falls er da eine größere Rolle hatte. Aber grundsätzlich muss ich sagen, so hört man von ihm leider dann nicht viel. Also ich mochte Lucky Number 11 sehr gerne, habe den, glaube ich, auch nur aufgrund des Covers gekauft, weil ich es sehr interessant fand und war hin und weg vom Film. Also ich fand den auch mega und ich habe tatsächlich auch mal Bock, den wieder anzugucken, weil der macht, glaube ich, auch, also er macht halt auch Spaß,
Ja,
so
volle
der Film.
Kanne. Ja, volle Kanne. Wie gesagt, dieses Snatch-Ding auch, dass die Leute da miteinander reden und dass wie die dann einfach so dieser Schlagabtausch, den der dann auch stattfindet, zwischen den Charakteren, finde ich super. Dann hast du, wie gesagt, auch Lucy Liu, die da einfach diese quirky, gut gelaunte, ja, in Anführungsstrichen Assistentin zu ihm spielt. Und interessanterweise in dem Film sieht man tatsächlich auch, dass die eigentlich auch nicht wirklich sehr groß ist. Das hat mich sehr gewundert. Oder Josh Hartnett ist einfach verdammt hoch, verdammt groß. Aber Lucy Liu, jetzt in Kill Bill oder so, da siehst du jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt tatsächlich nicht die größte Schauspielerin ist. Aber fand ich sehr, sehr schön. Und ja, definitiv, also sehenswert. Also sehr, sehr cool. Was ich auch sagen muss, hier so auch als Detail vielleicht auch, ist irgendwie der Typ, der Regisseur ist da irgendwie auch großer Fan von Mustern. Und da muss man vielleicht auch mal drauf achten, auf die Tapeten, weil die teilweise so richtig abgefahrene Muster haben. Und für mich auch, der so ein bisschen da so immer in diese Designschiene da immer da ein bisschen drauf achtet, fand ich das auch sehr, sehr cool gemacht. Also sehr ein schönes Auge dafür gehabt.
Also ganz kurzer Einwurf, Josh Hartnett ist 1,90 Meter groß.
Vielen Dank. Und jetzt bitte auch noch Lucy Liu, einfach zum Vergleich, dass wir das wissen.
How tall is Lucy Liu? 1,60 Meter.
Ja, also 1,60 Meter, ja,
schon ein bisschen Unterschied.
Ja,
das ist okay,
ja.
das okay. Okay, ja, genau, so passt.
Gut.
Aber ja, bestimmt, das ist so hier Josh Hartnett. Für mich wirklich signifikant tatsächlich auch über Sin City und Pearl Harbor. Aber
Naja.
Sin City, kurze Rolle zwar nur, aber
Mhm.
auch, aber doch, wenn ich an Josh Hartnett denke, denke ich zuallererst daran. Denke ich erst an Sin City, aber auch weil Sin City natürlich ein ikonischer Film ist, so ein Stück weit. Ja, aber dann auch vielleicht ein, zwei Filme gefühlt, aber ebenso mit 2000er war der richtig groß.
Was war der denn bei Sin
Interessant,
City?
ich hätte, denke ich auch gerade, wo sieht man ihn in Sin
Ganz am
City?
Anfang und ganz am Ende.
Ganz am Anfang hat man doch Bruce Willis.
Ah, nein,
Also
nein,
ganz, ganz
also
am
die
Anfang.
Szene,
Ganz am
wo er
Anfang.
auf dem Balkon mit so einer Tussi.
Richtig. Das ist die erste Szene, die
Ja,
letzte
ja.
Szene, wo
Mhm.
hier, wie heißt das eine Gilmore Girl, wie sie in den Aufzug steigt und er ist damit drin. Das ist die letzte Szene.
Ah, das ist die Story. The
Alexis
customer
Bledel,
is
ne?
always right. Der ist ja unser mehrere
Richtig.
Kapitel. Ah, stimmt. Ja, gut.
Aha.
Ja.
Interessant,
Ja, aber da muss
interessant.
man auch sagen, ich habe Sin City gefühlt damals in meiner Edgy Phase tatsächlich auch wirklich. Da war ich gerade 18, als der rauskam, oder? Nee, doch, doch,
Sind Sie
ja.
über 5, 2, 5?
2005, ja, genau, richtig. Doch, da war ich 18. Und ja, da ich habe den bestimmt in diesen Jahren da drauf locker 15 Mal gesehen oder so gefühlt. Tatsächlich aber die Bücher nie, bin ich nie dazu gekommen.
Ich auch nicht.
Frank Miller generell liebe ich. Also so die ganzen, ich sag jetzt mal, na wie heißt, die ganzen Batman-Geschichten, die er gemacht hat, fand ich ganz toll, also die Comics. Aber eben Sin City bin ich noch nicht reingekommen. Aber naja, das nur nebenher.
Okay, zu der Phase, als du 18 warst, kann ich ja mal schnell überspringen zu der Phase, als ich 18 war und Lucky Number 11 gesehen habe. Das war nämlich auch so ein Film. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich 18 geworden bin, ist, ich hab mir eine Mitgliedskarte einer Videothek besorgt, hier bei mir in
Kenne
der
ich,
Nähe.
kenne ich.
Und ich habe mir am selben Abend habe ich mir drei Filme ausgeliehen. Das waren nämlich Goodfellas, das war also Shaft, den 2001er Shaft mit Samuel L. Jackson, nicht die aus den 70ern mit Richard Roundtree und eben Lucky Number 11. Und habe mir die an einem Wochenende reingeballert. Und ich kann mich erinnern, Lucky Number 11 hat mich unglaublich mitgenommen. Ich habe einzelne Bilder im Kopf noch, also ich glaube auch Bruce Willis sitzt dort in einem Rollstuhl, wenn ich das noch so halbwegs in Erinnerung
Richtig, ja.
habe, oder?
Ganz, ja.
Ja, und wir haben ihn dann auch, dass ich mit Josh Hartnett am Anfang irgendwie in so einem, was ist denn das, so ein Flughafen-Terminal, so ein ganz leerstehendes, dass die sich unterhalten und er ihm irgendwie sagt, ja, wird schon alles noch Sinn ergeben, wenn du dieses und jenes dann begreifst und das dann durchmachst und gibt ihm so quasi Anweisungen. Man steht vor dem Nichts und weiß genauso viel wie der Protagonist eben. Und ja, ich kann mich erinnern, dass mich sehr, sehr viel geflasht hat. Und dann im Endeffekt, als ich mir durchgelesen habe, den Wikipedia-Artikel, dachte ich mir, Moment, der hat keinen Kinorelease bekommen, warum
Ja,
nicht? Wir haben so viele Namen da drinnen, die voll auf ihrer Höhe waren damals. Bruce Willis, na ja, gut, ob
sowieso.
er mit der 2000er noch auf seiner Höhe war, könnte man diskutieren, aber wir haben halt dennoch mit Sin City beispielsweise noch relativ aktuellen Film gehabt, damals, wo er noch ein sehr, sehr großer Teil dessen war. Also eine Hauptfigur, eines der drei großen Geschichten, die dort erzählt wird. Lucy Liu, die mit Drei Engel für Charlie und Kill Bill, dem ersten, noch sehr, sehr relevant war. Morgan Freeman, der immer relevant ist. Ben Kingsley, der genauso immer relevant ist. Josh Hartnett, der gerade in seiner Hochphase war. Also, warum kam der nicht in die Kinos? Ich kann es mir bis heute eigentlich nicht erklären. Und wie du richtig gesagt hast, Kit, der hat so eine unglaubliche Followerschaft und Passion ausgelöst bei sehr vielen Menschen. Und ich kann es nachvollziehen. Ob man mit dem mit Snatch vergleichen kann, wirst du wahrscheinlich jetzt besser beurteilen können. Bei mir sind beide Filme schon relativ lange her. Snatch habe ich vor 4 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Und wie gesagt, vor 10 Jahren jetzt eben Lucky Number 11. Im Gedächtnis habe ich es aber so vielleicht so ein bisschen verklärt abgespeichert, dass ich Lucky Number 11 dann doch für den deutlich griffigeren und für mich spannenderen Film hielt, weil mir Snatch dann doch zu zerfasert war, stellenweise. Aber Lucky Number 11, ich muss ganz ehrlich sagen, auch dadurch, dass du jetzt nochmal so ein starkes Plädoyer dafür aufgemacht hast, ich hätte Bock, mir den nochmal anzusehen. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr über diesen Film nachgedacht. Aber jetzt irgendwie einfach mal rückblickend zu sehen, mag ich denn noch immer das, was mein 18-jähriges Ich gemocht hat? Keine Ahnung, mal
Ja,
schauen.
das ist doch super. Derzeit glaube
Ja.
ich, ist keiner der, ich sage jetzt mal, großen Streamer hat den gerade. Keiner. Aber wenn ich jetzt hier auf Wer streamt es, das checke, sollte man den über MaxDome, wenn man da ein MaxDome-Paket mit am Start hat, kann man das machen. Oder ich glaube auch, wenn man einen Join Plus-Account hat, dann kann man sich das auch hier anschauen. Ansonsten bei den üblichen Verdächtigen kannst du dir den halt ausleihen. Den kriegst du halt dann auch hier für 3, 4 €. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht auch mal in irgendeiner Amazon Prime 99 Cent Aktion mal dabei sein kann. Aber ich sag auch hier, 4 € für den Film, voll in Ordnung.
Ja. Dann kommen wir zu Ninas letztgesehenen Film.
Ja, wie schon bei meinem ersten Film, muss ich wieder zurück in die 80er reisen und in eine Zeit, die für mich noch immer so unglaublich leer ist und die ich erst nach und nach für mich erforschen muss, auch was die sehr, sehr großen Franchises betrifft. Und eine dieser Franchises wäre nämlich auch Indiana Jones. Und ich habe angefangen dort, wo man anfängt, nämlich beim ersten Teil, nämlich Raiders of the Lost Ark, beziehungsweise zu Deutsch Jäger des verlorenen Schatzes. Die Story ist eigentlich relativ schnell erklärt. Harrison Ford spielt eben besagten Indiana Jones, der irgendwo Mitte der 30er Jahre ein Professor der Archäologie ist an einer Uni in England, glaube ich. Und am Anfang sehen wir ihn, wie er durch Peru begleitet von noch zwei weiteren ortsansässigen Leuten dort ist und sich irgendwie in so eine alte Gruft begibt, um ja eine Goldstatue quasi zu nehmen. Ne? Ich bin mir relativ sicher, wir alle kennen dieses Bild, wo er da mit diesem Beutel voller Sand ist in der einen Hand und auf so einem kleinen Podest ist diese Goldstatue und er muss das irgendwie so herumflippen, dass der Schalter nicht aktiviert wird. Es kommt, wie es kommen muss. Er schafft es zwar lebendig daraus durch all diese Fallen, aber kaum ist er draußen, steht schon sein Erzrivale dort und ja, gestärkt durch ein paar Einheimische schafft er es, ihm diese Goldstatue zu entwenden. Schnitt, wir sind in England, wo er wieder so ein bisschen zusammengekauert da steht und versucht seinen desinteressierten Studentinnen und Studenten ein bisschen was über Archäologie beizubringen, kommt zwei Vertreter des Secret Service zu ihm und meinen: Mensch, wir haben da etwas ganz, ganz Interessantes. Wir wissen nämlich, dass ein paar Nazis in Ägypten so eine verlorene Stadt suchen. Ja, und in dieser verlorenen Stadt befindet sich, wie soll man das
Also
denn
ein
nennen?
Artefakt.
Ja, so ein Artefakt, mit dem man Geister beschwören kann. Und die Nazis sind voll heiß darauf und ja, er ist es eben auch und macht sich dann auf den Weg dorthin. Im Großen und Ganzen muss man zur Story eigentlich nicht sonderlich viel mehr sagen, da die Story eigentlich mehr oder weniger relativ egal ist. Es gibt einen Schatz und er ist Schatzsucher und Hunter und hat Bock auf diesen Schatz. Und wenn er den Nazis noch nebenbei mit eins auf die Fresse hauen kann, dann ist er glücklich, genauso wie wir dann glücklich sind, wenn er den Nazis auf die Fresse haut. Indiana Jones, ich muss sagen, so von den großen 70, naja, ich würde mit Star Wars ich zähle jetzt Star Wars jetzt auch mit zu den 80er-Jahre-Franchises, obwohl es in den
Ist
70ern
in die
angefangen
80er mit reingeblutet, auf jeden Fall.
hat. Genau, ja. Also von all den großen 80er-Jahre-Franchises, die es da gibt, und die ich noch immer nicht gesehen habe, ist Indiana Jones mit relativ großem Abstand die mich noch am meisten interessiert und wo ich schon länger hineinschauen wollte. Den ersten, also Raiders of the Lost Ark, den gibt es zurzeit bei Netflix und deswegen habe ich da auch hineingeschaut. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, das ist schon ein mehr als solider Film. Ich kann verstehen, dass wenn man den irgendwie als, weiß nicht, 8-jähriger, 10-jähriger Bub sich anschaut und voll auf so Entdeckerdrang unterwegs ist und so und vielleicht auch Cowboys und Indianer geil findet, dass man da schon Bock hat drauf und dass man da mitfiebert mit unserem guten Indie. Ich für meinen Teil eher nicht. Ich kann schon so sagen, ja, ist nett, ist wirklich unterhaltsam. Es gibt ein, zwei nette One-Liner. Rückwirkend betrachtet, es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wer da alles hinter der Kamera noch mit dabei war. Also zum Beispiel ist Michael Moore, ich glaube, der Second Unit Director bei diesem Film gewesen. Für ihn war es, glaube ich, auch der erste Film. Lustig, wo manche Karrieren anfangen, wenn man den so möchte. Für Alfred Molina war das seine allererste Schauspielrolle überhaupt. Er ist ja derjenige, der Indy begleitet in Peru und ihm dann auch für kurze Zeit zumindest die goldene Statue da abnimmt, bevor er aufgespießt wird. Und ja, wie gesagt, dass dieser Film so popkulturelle große Beachtung gefunden hat und so, kann ich schon nachvollziehen. Für mich war es okay, aber es hat mich jetzt nichts wirklich mitgerissen. Es war eher so ein Ding, ja, nehme ich mit, ja, ist okay. Aber ob Indy es jetzt schafft, diese Geister zu zähmen oder zu bändigen oder was mit seiner Liebschaft passiert, die ja permanent eigentlich nur Damsel in Distress ist, obwohl sie vorgibt, etwas mehr zu sein, war mir am Ende des Tages relativ egal. Und auch was wirklich im Finale des Films dann geschieht, was noch so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen Herzschmerz für uns auslösen soll, dass wir sehen, am Ende des Tages hat er sein Leben so oft aufs Spiel gesetzt, hätte so oft draufgehen können und es ist eigentlich scheißegal gewesen. Ne? Es ist einfach nur, damit es der Feind nicht in die Hände bekommen hat.
Und da gibt es
Ja,
doch auch, und da
soll
gibt
so
es doch auch
sein.
dieses Meme, oder nicht das Meme, aber so, ich glaube, Big Bang Theory hat das einmal aufgeführt, das ist wahrscheinlich schon vorher die Theorie im Internet gewesen. Big Bang Theory selber dann aber auch nochmal irgendwie aufgegriffen hat, dass egal was passiert wäre, ob jetzt Indiana Jones da jetzt irgendwie mit involviert gewesen wäre, ja, ich glaube, wir können ins Spoiler-Territorium gehen, denke ich mal, für den Film. Ich glaube, den haben wirklich sehr, sehr viele Leute geguckt. Der ist ja auch jetzt schon mittlerweile, glaube ich, fast 40 Jahre alt. Ich glaube, 81 kam der raus.
81.
Wenn die Nazis tatsächlich dann dazu kommen, diese Bundeslade, die sie ja suchen, dieses, ich glaube, das ist im, ja, das ist, glaube ich, jetzt, ja, das ist ja so dieses Artefakt, das die Nazis suchen. Ja, auch wenn die das praktisch, wenn Indiana Jones dann nicht involviert gewesen wäre, wäre das Ende des Films wahrscheinlich der gleiche gewesen, das gleiche gewesen. Sprich, dass die Nazis, die dort alle zugegen waren, tot sind und Gesichtsschmelze haben. Und ja, aber ich muss sagen, also ja, der Film, wenn man das sich jetzt vor allem heute, jetzt fast 40 Jahre später betrachtet, der erfindet das Rad jetzt nicht neu. Aber damals auch hier wieder als Produkt seiner Zeit, vor allem als, ich sag jetzt mal, Filmemachung der alten Abenteuernovellen der 50er Jahre, der 40er Jahre, dieses Prinzip auch hier mit dieser Abenteurer, der Schätze sucht, dann auch hier mit dem Fedora-Hut dann unterwegs ist und eben solche Abenteuer erlebt. Das ist nichts Neues. Das gab es schon, wie gesagt, in Buchform in den 40er, 50er, 60er Jahren und sogar auch im Kino. Also es gab auch damals schon Filme, die dann auch wirklich, wo man auch hätte sagen, praktisch ein Bild von Indiana Jones drüber halten könnte und sagen könnte, ja, das ist er. Erfinde das Rad nicht neu, aber es ist einfach in dem Punkt, und wie du auch sagst, auch mit den Leuten, die dahinter stecken. Du hast hier Steven Spielberg drin, du hast George Lucas mit der Story, der da mit dabei war, das Screenplay, ich glaube hier Lawrence Kasdan, den ganz viele Leute halt dann einfach abfeiern, weil der auch für das Imperium schlägt zurück federführend war. Ja, du hast einfach wahnsinnig viel Talent dahinter, und dass das einfach geklappt hat, ist wunderbar. Und ja, also wenn man sich den jetzt heute nochmal anschaut, ich glaube, als Kind findest du den halt wahrscheinlich noch geiler als, ja. Als jetzt Erwachsener. Als Erwachsener hast du aber trotzdem irgendwie auch Bock auf Harrison Ford in dieser, ja, eigentlich habe ich keinen Bock, aber ich mache das trotzdem, weil mir das jetzt gefällt. Du siehst nicht wirklich, dass der eine Leidenschaft für die Archäologie hat, aber klar, er geht auf diese Abenteuer, nicht auch weil er will, aber er ist einfach fucking cool. Und sogar so weit, dass er als Archäologieprofessor theoretisch auch hier seine Schülerin hier vernaschen könnte. Die sind auf jeden Fall ihm angetan. Und doch, also den habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Tatsächlich keinen der Indiana Jones Filme. Also zumindest in den letzten 5, 6 Jahren. Ja, keiner von den 3 Filmen. Und ja, ich lasse das so stehen.
Bist du auch einer der Vertreter, der sagt, es gibt nur 3
Indiana-Jones-Filme? Es gibt natürlich einen 4. Film.
Und ein 5. ist ja in Planung.
Gott sei Dank.
Ich hab Bock drauf. Also ich finde Indiana Jones als Figur, so generell das ganze Abenteuerliche finde ich toll. Ich bin aber, wenn ich jetzt die von den 4 Filmen, die jetzt auf eine Waage stellen sollte, also ich bin hier Team Der letzte Kreuzzug. Auch wegen dem überragenden hier Sean Connery, der da mitspielt. Und ja, und das finde ich persönlich jetzt am besten. Ich freue mich drauf, wenn du die da mal alle dann durchguckst und dass wir da auch vielleicht da mal drüber reden können. Aber Raiders of the Lost Ark, also hier Jäger des verlorenen Schatzes, super solider Film. Also auch hier, auch dem Alter geschuldet, jetzt würde ich jetzt auch, ist auch ein Film, der kommt wahrscheinlich auch sonntags dann. Der kommt dann sonntags, dann meinetwegen glaube ich auch auf, keine Ahnung, Pro7 oder hier Sat1 oder sowas. Und ja, den kann man schon mitnehmen. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, klar. Ich meine, was mich vielleicht noch so ein bisschen nicht unbedingt enttäuscht hat, aber wo ich mir dann dachte, okay, da merkt man es dann wirklich sein Alter an, ist, dass es teilweise... Es gibt CGI und die ist so unglaublich grauenhaft hässlich, das wow, kann man
das
sich gar nicht mehr
überhaupt
vorstellen.
Nicht im Kopf tatsächlich.
Also wenn da diese Geister zum Beispiel beschwört werden, alter Verwalter, wie hässlich das aussieht. Dieser Nebel, aus dem die da erscheinen, diese Wolkendecke, die sich öffnet, in der sie dann hineinschießen. Einfach nur pottenhässlich. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Das ist... Keine Ahnung, vielleicht hast du so das CGI von Dune noch im Kopf. So ungefähr wirkt das. Das ist. Boah. Da tun einem wirklich die Augen weh. Das muss man so brutal sagen. Und es gibt sehr, sehr viel Map-Painting drin, das auch nicht sonderlich gut gealtert ist, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, wo man wirklich sieht, der Horizont, das sind einfach nur ein paar Leinwände, die voll gepinselt wurden. Die auch nicht sonderlich detailreich voll gepinselt wurden, sondern wo man einfach nur sieht, wenn es Nacht ist, dann ist alles schwarz und hinten gibt es so einen weißen Punkt, der den Mond darstellen soll. Fertig.
Okay. Ja. Oldschool einfach.
Ja, so
da, okay, da muss ich aus. Aber jetzt auch nochmal ganz kurz hier nochmal auf den Anfang zurückgehen, als wir über Der letzte Mieter geredet haben. Wenn die Polizistin in das Badezimmer schaut, das ist mir so krass aufgefallen, apropos schlechtes CGI, dann sieht man, wie sie da in diesen Riss oben reinschaut und wie es da runter tropft. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass diese Tropfen meinetwegen auch handgezeichnet da irgendwie da reingemacht wurden. Das sieht aber richtig, richtig schlecht arbeitet aus. Wollte ich hier auch nur noch mal anführen. Das ist mir so aufgestoßen und dachte so, das ist so schlecht gemacht. Aber Raiders of the Lost Ark, ich habe gedacht, die sind da noch so traditionell, dass die da auch wirklich dann, ich sag jetzt mal, wirklich gezeichnet haben drüber, also praktisch mit Trickfilm gearbeitet haben. Aber ich müsste mir die noch mal anschauen. Nee,
also es gibt wirklich Es gibt wenig CGI, aber es gibt welches, und das ist ganz klar als solches zu
Ja,
erkennen.
also ich meine, das war ja auch in der Zeit, wo jetzt auch, ich glaube, ein Jahr später kam ja Tron raus, die ja dann auch wirklich viel CGI benutzt haben, das auch nur so bedingt gut gealtert ist. Ich finde, es ist relativ gut gealtert.
Finde ich aber auch, das sieht noch sehr annehmbar aus, weil eben alles in demselben
Ja,
Stil noch
richtig.
ist und es durchgehend so
Ja,
gemacht
genau,
wurde.
das ist einfach durchgehend CGI. Die ganzen Szenen sind in CGI. Und hier ist es halt dann, du hast das Vermischte und da, ja, da kann ich mir, das ist dann auch so, das ist nicht dieses Uncanny Valley, das ist falsch, aber da fällt einem wahrscheinlich diese Lücke auf, dass das jetzt hier einfach nachbearbeitet wurde. Das, ja, kann ich absolut verstehen, definitiv.
Ich finde, da hätte man einfach konsequent sein müssen und einfach entweder echte Geister beschwören oder die Gesichter da wirklich wegschmelzen lassen.
Ja,
Da, da hätte
natürlich,
man das
klar.
Problem, da hätte man die Diskussion einfach nicht gehabt.
Ja, ja, absolut, absolut. Und vielleicht dann am besten auch echte Nazis benutzen. So.
Sowieso.
Irgendwo in Argentinien, da gibt es auch genug von denen.
Ach, heutzutage gibt es die auch noch
Ah!
hier, leider. Hitler
So.
lebt auf dem Mond und so. Nee,
Oh
also
Gott.
das ist ein anderer
Iron
Film. Achso,
Sky?
das gibt's ja
Reden wir
auch
jetzt
noch.
darüber?
Nee, ich wollte noch kurz meine Two Cents zu Raiders abgeben. Ich glaube, ich habe die Filme irgendwie nie im richtigen Alter gesehen. Ich habe die einmal viel zu jung gesehen, wo ich irgendwie mit meinem Vater das auf VHS angeguckt habe. Da war ich 5, 6, da war ich viel zu jung dafür. Da habe ich vom zweiten Teil vom Tempel des Todes Albträume gekriegt, von diesen komischen Ritualen, die sie gemacht haben. Und
Kenne ich.
kann mich an Raiders eigentlich am wenigsten erinnern. Weil beim Tempel des Todes war eben dieses schlimme Trauma dabei. Und beim letzten Kreuzzug, da fand ich es einfach witzig. Da fand ich die Dynamik zwischen Harrison Ford und
Sean Connery.
Sean Connery fand ich einfach gut. Und Raiders habe ich mir tatsächlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal angeguckt, weil ich die auch auf Blu-ray habe. Und habe gedacht, komm, mache ich mal einen Indie-Marathon. Aber irgendwie hat er mich da auch nicht gecatcht. Ich meine, klar hat er so ein paar ikonische Szenen und ich weiß, dass er viel für die Popkultur gemacht hat. Und er hat einen überragenden Soundtrack.
Oh
Aber
ja.
da sie jetzt sagt, ich muss mir einmal ja Raiders oder Indie generell angucken, sehe ich nicht, nee. Aber ist ein guter Film.
Ja, ich verbinde mit Indiana Jones auch mehr Kindheit. Ich habe den, glaube ich, jetzt im Erwachsenenalter, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also ich kann da gar nicht sagen, wie ich ihn heute finden würde oder so. Und es ist auch keiner dieser Jugend-Kindheitsfilme, die ich halt mitziehe. Also da bin ich bei Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Das ist so mein Film, wo ich dann sage, so den gucke ich eher einmal im Jahr als jetzt ein Star Wars oder Indiana Jones oder sowas. Ja, aber grundsätzlich weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ja, vielleicht gucke ich mir die auch noch mal an. Einfach mal zu gucken. Ja, ich meine, ein paar tote Nazis
Sind
Kann
nie
man machen.
verkehrt.
Gehen immer. Gehen immer.
Ja, richtig.
Wobei, eins muss ich noch sagen zu dir, Fabian. Auch hier gibt es schon in Raiders of the Lost Ark gibt es drei, vier Jumpscares, die aus dem Nichts kommen, die mich kalt erwischt haben, wo ich mir auch dachte, okay, das ist jetzt schon ein bisschen spooky. Also wenn dann irgendwie so tote Skelette einem entgegenspringen, so ein Wilhelm-Schrei zu hören ist, also das ist teilweise nicht
Ja, aber
ohne.
ich glaube, da war das Problem, dass das waren halt Skelette, okay, und das habe ich dann schon so differenzieren können. Sowas gibt es halt nicht echt, aber als sie dann angefangen haben, irgendwelche Herzen rauszuschneiden, da war ich dann so, okay, ja,
Ja.
Papa, können wir vielleicht doch wieder in einem Land vor unserer Zeit gucken oder so? Also, ich glaube, es lag dann auch mir daran.
Ja, also das kann ich hier auch nur unterschreiben. Also der ist definitiv nichts für kleine Kinder, sage ich jetzt mal. Ich glaube, der hatte hier auch eine. Hat er hier eine Sechser? Nein, hier, ich lese das jetzt gerade auf Wikipedia.
Der hat eine
Nee,
12er,
der
oder?
hat eine 16er-Freigabe. Jäger des Verlorenen,
Ach,
also laut
echt?
Wikipedia, Altersfreigabe FSK 16. Und aber in
Interessant.
Österreich JMK 12. Also, Nenad, wir hatten beide recht. Nein, aber tatsächlich,
Interessant.
also spannend, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass der eine
Nee, ja.
16er-Freigabe hat. Weil auch hier ich einfach auch den Film einfach als Kind gesehen habe und
Ja,
dann
ja.
niemals daran gedacht hätte, dass der irgendwie so Klar, von der Thematik ist er weird und vor allem das Ende und mit Geistern sowieso als kleines Kind ist man da sehr, sehr beeinflussbar. Und ja, vor allem so einer wie ich, der eine riesen Fantasie hatte dann auch. Und ja, doch, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte jetzt auch gedacht, ein Zwölfer
Zwölf.
Freigabe oder so. Aber naja, spannend, interessant.
Okay. Ich habe jetzt um unsere Filmografie hier so ein bisschen zu beenden. Ich habe eine Serie noch geguckt. Läuft aktuell auf dem Extra-Channel von Amazon, den Stars Play Channel. Die Serie heißt Normal People und ist von einem Buch adaptiert von Sally Rooney. Das Buch heißt auch Normal People. In den Rollen spielt Daisy Edgar Jones die Marianne und Paul Mescal, den Connell. Und wir sind in Irland in einer, ja, was ist das, eine Highschool, also auf jeden Fall Abschlussklasse. Und wir haben so eigentlich so zwei Seelenverwandte, die nie so wirklich zueinander finden. Das mag sehr kitschig klingen, ist es meiner Meinung nach aber ganz und gar nicht. Und wir haben groß viel Tragik. Das begleiten wir in dieser Serie über einen langen Zeitraum. Und im Endeffekt treiben die beiden sich an, um sich dann gegenseitig zu zerstören. Und das ist eine sehr innige Liebe und eine sehr krasse Dramatik, was diese Serie hat. Ganz großartig geschauspielert. Ich finde es schon tatsächlich, ich habe einige Serien gesehen, die jetzt Emmy nominiert sind. Und ehrlich gesagt finde ich es fast eine Frechheit, dass diese Serie nur eine Nominierung abgekriegt hat. Fraglich ist, ob man diesen Channel jetzt tatsächlich extra für diese Serie abonnieren muss. Aber sollte diese Serie mal frei empfangbar sein, kann man oder sollte man sich diese Serie, glaube ich, mal angeguckt haben. Also ich fand die ganz großes Kino komplett gut durchinszeniert. Also es sind auch Sexszenen zum Beispiel zu sehen, wo ich sagen muss, die heben sich ab von den Standard-Sexszenen. Also man sieht tatsächlich, dass ja, dass es halt eine Verbundenheit zwischen diesen beiden gibt und nicht jetzt nicht nur körperlich, sondern tatsächlich auch ja seelisch. Und wie gesagt, die beiden Hauptdarsteller, Hut ab. Das ist krass, die haben vorher noch nicht großartig was gemacht. Und ich glaube, diesen beiden steht eine ganz große Karriere bevor. So, ja, ist die Serie ist vielleicht manchmal, ich habe zwar gesagt, jetzt nicht großartig kitschig, aber man merkt, dass es von einer Frau geschrieben ist. Ich glaube, das kann man so auch sagen. Meine Freundin, ich habe diese Serie mit meiner Freundin geguckt, die war ein bisschen. Lass uns das gucken. Ich wollte eigentlich einen Film den nächsten Tag gucken und habe dann die Serie zu Ende geguckt. Also wir haben die Serie an zwei Abende mal komplett durchgezogen. Ich glaube, es sind 12 Folgen, 30 Minuten. Aber gute Serie.
Die Serie ist auch abgeschlossen. Also die hat man dann durch oder kommt da noch was?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also sie ist in sich erstmal abgeschlossen. Ich bin gerade am Überlegen, ob so ein Cliffhanger gab es jetzt nicht wirklich. Also man könnte wahrscheinlich noch das noch weiterspinnen und je nach Erfolg glaube ich sogar, dass es auch weiter gesponnen wird. Nochmal.
Ah ja.
Ja, auch weil die Buchautorin hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nochmal weitergeführt wird. Ja.
Und wo gibt es das zu sehen? Den Channel hast du vorhin gesagt, auf Amazon Prime oder wie?
Genau, Amazon hat ja so eine extra Channel, ob das jetzt Home of Horror ist oder wie auch immer. Und dort gibt es den Channel Stars Play. Und den
Okay.
kann man sich nochmal separat abonnieren, wenn man mag. Ich glaube, es kostet im Monat 4 € oder sowas. Und die ersten 14 Tage sind aber frei. Also man kann auch die ersten 14 Tage umsonst sich das mal holen. So, ich habe es halt verpasst zu kündigen. So
Der
kann man
Klassiker.
halt auch mal so sagen, wie das klassisch halt ist. Und ich hatte mir den ursprünglich wegen was anderem geholt, wegen The Great, genau, so eine ja, auch britische Serie, die halt so Katharina die Große und sowas mit Nicholas Hoult und auch sehr witzig. Und jetzt haben wir die halt geguckt und aber da gibt es auch noch Mr. Mercedes von Stephen King was und dieses Killing Eve soll auch sehr gut sein und da sind schon ein paar ganz gute Sachen bei, kann man mal reingucken, wenn man mag, aber
Okay.
also von mir auf jeden Fall Serienhighlight so des Jahres fast bisher so, würde ich sagen.
Dann schaue ich mal rein. Das ist schon mal ein Prädikat, mit dem kann man was anfangen. Und wenn ich da noch dran denke, nach 2 Wochen das Ganze zu kündigen,
Ja, das ist
dann bin ich zufrieden.
ja, bin ich dabei. Wobei ich, ich muss mal schauen, ob ich den tatsächlich nicht schon mal abonniert hatte. Denn wenn man das mal abonniert hat, dann gibt es ja diese Probezeit nicht mehr. Vielleicht habe ich ja Glück und der war noch nicht mit dabei. Was ich dann immer ganz gerne mache, ist, ich abonniere es und sobald ich die Bestätigung habe, deabonniere ich es dann quasi wieder, damit es dann automatisch abläuft. Ist eigentlich ganz praktisch, dass das so funktioniert. Aber was hast du gesagt? 12 Folgen, 30 Minuten? Ja, sollte sich in 2 Wochen ausgehen, eigentlich relativ locker.
Ja, wie
Ich
gesagt,
werde da mal hineinschauen.
wir haben es an 2 Abenden durchgesuchtet, fast schon dann sozusagen. Ja. Okay. Dann haben wir uns im Vorfeld, sag ich mal, dazu entschlossen, dass wir die Hausaufgabe und die Glaubensfrage jetzt sozusagen trennen. Wir haben jetzt in dieser Folge machen wir jetzt die Glaubensfrage und in der nächsten Folge dann die Hausaufgabe Frost versus Nixon. Und genau, sind jetzt gespannt, welche Glaubensfrage uns Fabian stellt.
Genau, und zwar möchte ich einen Bogen zum allerersten Film schlagen. Es hätte nicht schöner sein können, als Nenad auf einmal gesagt hat, dass er da teilweise beim Soundtrack das Gefühl hatte, dass Hans Zimmer da mitgewirkt hat. Weil ich habe mir tatsächlich für die nächste Glaubensfrage überlegt, Hans Zimmer oder John Williams, wer ist der bessere
Ey, ohne
Filmkomponist, wer hat den
Witz.
besseren Soundtrack?
Oh, ey, Fabi, du treibst hier Keile zwischen uns wahrscheinlich. Ich
Echt? Also das, da fand ich es relativ easy eigentlich.
weiß nicht, vielleicht werden wir jetzt überrascht voneinander, aber schauen wir mal, was wir alle
Ja,
antworten.
erzähl doch mal.
Soll ich anfangen?
Ja.
Ja,
John
gern.
Williams. Durch die Bank weg. Also Hans Zimmer. Sein Schaffen in allen Ehren. Ich finde das, was er macht, wunderbar. Ich finde das Time-Theme von ihm aus Inception unglaublich toll. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt sage, Hans Zimmer, ich kenne Time. That's it. Wenn mir jemand jetzt irgendwie nicht mal eine Pistole an die Brust hält, aber sagt so, hey John Williams, sing was vor, dann hast du. Dö, 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 dö. Du hast fucking Star Wars, du hast E.T., du hast so viele Songs und Filme schon im Kopf. Der ist, ich sag mal, so was Themes angeht, was einfach Melodien angeht, die ikonisch sind, die man kennt. In meinen Augen John Williams all the way. Aber Hans Zimmer trotzdem, wie gesagt, seine Arbeit in allen Ehren auch unglaublich gut und ich freue mich, wenn ich den irgendwann mal live sehen kann. Der geht ja immer gerne auf Tour und legt dann auch selber an den Instrumenten Hand an. Also es ist nicht einfach nur ein Orchester, das da spielt, sondern er ist dann auch damit am Start. Und das finde ich auch stark und ich freue mich, wenn ich da tatsächlich mal die Chance habe, den mal live zu sehen. Also das ist meine Meinung. Wie gesagt, Dings einfach ein bisschen ikonischer. Bisschen arg viel mehr ikonischer.
Bei mir wäre es eigentlich relativ egal, wen du auf die andere Seite von Hans Zimmer gestellt hättest. Ich hätte die andere Seite genommen. Ich kann alles, was Hans Zimmer macht, ich verstehe die Idee dahinter, aber ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, in der Regel. Also dieser Loop, der immer und immer und immer wieder bei ihm zu hören ist und immer diese Alltagsgeräusche, geht mir schlichtweg auf die Nerven. Also alleine, wenn ich da an Dunkirk zurückdenke, wenn wir mit hier, na, Tom Hardy in seinem Flugzeug sind und dieser komische Alarm, der da die ganze Zeit zu hören ist, in diesem 10-Sekunden-Loop, gepaart mit seiner komischen Uhr, die kaputt ist. Ey, das hat mich so rausgerissen aus diesem Film und mich einfach nur noch genervt. Und es gibt sehr, sehr viel bei Hans Zimmer, wo ich denke, Diese Komposition nervt mich. Wie gesagt, ich kann die Idee dessen nachvollziehen, was er machen möchte. Honorieren weiß ich nicht so recht, aber es geht mir schlichtweg auf die Nerven. Und wie Kit gesagt hat, John Williams hat einfach sehr, sehr viel gemacht, das man kennt, ja, dass die breite Öffentlichkeit kennt. Wenn du jemanden sagst, wie geht die Titelmusik von Star Wars, jeder wird die vorsummen können, ja. Indiana Jones 1 zu 1 dasselbe. Von dem her, für mich ist das kein Vergleich, ja. Ja, wurscht. Du hättest irgendjemanden bringen können auf der anderen Seite von Hans Zimmer. Es wäre die andere Person geworden. Tut mir leid, ich weiß, ich werde sehr, sehr viel Häme und Hass dafür
Ja, aber
abbekommen.
da bin ich ja bedingt mit dabei. Also Hans Zimmer, wie gesagt, finde ich schon auch sehr, sehr gut. Der hat ja nicht nur ja Inception und so weiter gemacht, aber auch viele Sachen, für die er auch ja tatsächlich auch einen Oscar zum Beispiel gewonnen hatte. Hier König der Löwen zum Beispiel war mit dabei. Der Prinz von Ägypten finde ich persönlich auch einer meiner Lieblings, ich sage jetzt mal Zeichentrickfilme an sich. Der hat auch ikonisches Zeug mitgemacht, also auch Gladiator oder sowas. Das kennst du auch sofort, wenn du das hörst. Wie gesagt, der König der Löwen. Aber ja, John Williams ist auch ein paar Jahrzehnte länger am Start. Der hat schon in den 60ern angefangen, in den 50ern schon. Und ich glaube, der hat natürlich ein viel größeres Repertoire, weil er auch viel, viel mehr gemacht hat. Aber ja.
Gut, ich bin auch bei John Williams. Ist jetzt, ja, Hans Zimmer kann man mögen, muss man nicht. Hat vielleicht viel auch für die Filme getan. Aber er hat auch gefühlt irgendwie eine neue Generation an Komponisten oder Filmkomponisten hervorgebracht, wo ich sage, so. Ich würde eher wieder so auf die bisschen Oldschool gehen. Also das hat mir durchaus besser gefallen. Und ja, John Williams hat halt noch Themes gemacht, die halt wirklich hängen geblieben sind. Und das hat Hans Zimmer für mich nicht geschafft. Und daher bin ich bei John Williams. Kurz und knapp.
Ganz kurz noch, bevor du ausführst, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass es jetzt ein Name sein muss, dessen Themes, die im Ohr bleiben und konstante Ohrwürmer geworden sind, die jeder Mensch da draußen kennt. Mir geht es eher darum, vielleicht so ein bisschen Variabilität. Wie gut kommt es vielleicht irgendwie so bei mir an? Welches Gefühl löst es bei mir aus? Soll es das Gefühl auslösen, was mir die Bilder auch transportieren? Und ich meine, keine Ahnung, hättest du mir jetzt gesagt, um zwei aktuelle Beispiele zu nehmen, Hans Zimmer oder Johnny Greenwood beispielsweise, ich wäre auch sofort mit Johnny Greenwood mitgegangen, weil der hat viel Musiken komponiert. Alter Verwalter, das ist super. Ich liebe seine Musik in allen Filmen, die er gemacht hat, ja. Und Radiohead ist auch eine
Kommt auch
geile
noch
Band,
dazu,
aber jetzt mal ganz davon
ja.
abgesehen. Kommt auch noch dazu, ja. Aber ey, wenn ich, keine Ahnung, an den Score von There Will Be
Ja,
Blood
richtig.
denke, ich bekomme Gänsehaut. Also, und das hat der gute Herr Zimmer bei mir nie geschafft.
Nee, das stimmt. Genau. Ja, es ist halt oft nur einfach dieses wummernde irgendwas, was da so reinballert halt, ne?
Ja.
Naja. Fabian, wie sieht's bei dir
Krass,
aus?
also dass ihr so eindeutig auf John Williams Seite seid, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde, bei Hans Zimmer muss man einfach ein bisschen differenzieren. Ich meine, klar, gerade Nolan-Filme oder in letzter Zeit finde ich ihn arg experimentell und auch, wie ihr schon sagt, immer dieses Dumm, Dumm, was im Endeffekt jeden Soundtrack von ihm ausmacht mittlerweile, die finde ich auch furchtbar. Ich finde, wenn er mal orchestral bleibt, dann finde ich, hat er schon richtig gute Dinge gemacht. Also, wenn man jetzt. Gerade, wie du schon gesagt hast, König der Löwen, Gladiator, King Arthur fand ich damals einen richtig guten Score. Den von Da Vinci Code finde ich auch richtig gut. Wenn er halt wirklich Schuster bleibt bei deinen Leisten, bei diesem orchestralen Komposition bleibt und nicht immer meint, er muss jetzt irgendwie elektronische Sounds mit reinmischen oder irgendwelche komischen, dumpfen Geräusche, dann macht er das einfach am besten. Ich meine, Pirates of the Caribbean, gut, da steht sein Name nicht drauf, da steht Klaus
Ist
Badelt,
Klaus
aber das war
Badelt.
ja. Ist ja sein Schüler mehr oder weniger gewesen,
Du
der
hörst
das mit ihm
jeder,
zusammen gemacht hat. Also man
wenn
hört
du
seinen
jedem,
Einfluss raus.
ja, wenn du jedem, dass he's a pirate, vorspielst, dann wird dir aber auch irgendwie jeder, das ist so dieses, finde ich, dieses Common Misconception. So viele Leute, die das hören, sagen dann, das ist Hans Zimmer. Aber eben, es ist Klaus Badelt. Aber genau, das ist so richtig so fast so eine Faksimile davon. Und hört sich wirklich an wie dieses typische Hans Zimmer-Ding, wenn es diesen typischen Sound gibt von ihm. Wollte ich, ja, genau. Richtig, dieses. Und das, ja, da muss ich wirklich sagen, oder stimme ich dir auch zu, er ist wirklich sehr, sehr experimentell. Und wenn er wirklich Scores macht mit dem Orchester, dann ist das auch hier, das bleibt viel besser hängen, zumindest bei mir. Also das muss ich da schon sagen.
Ja, und also ist John Williams ist ja trotzdem nochmal ein anderes Level. Also, wir haben jetzt schon so viele Filme genannt, die so ikonisch sind. Man kann immer noch mal ein paar mehr aufzählen. Jurassic Park, Kevin allein zu Hause. Und die Themes hat man trotzdem gleich wieder im Kopf. Ich habe auch
Superman.
Superman, Jaws.
Ja, Jaws. Einfach Jaws.
Oh ja.
Was
Minimalst, aber
ich
geil.
tatsächlich am besten finde, wo ich gestern oder vorgestern irgendwie, frag mich nicht, wie ich auf Dreisat gekommen bin, irgendwie bin ich bei Dreisat hängen geblieben, wo ein Geigenkonzert von irgendeiner komischen Geigerin lief und dann hat die auf einmal angefangen, das Theme von Schindlers Liste zu spielen. Und das finde ich ist somit das Beste, was John Williams jemals gemacht hat, weil das einfach so ein grandioses Stück Musik ist, was dir alles über den Film erzählt, was du wissen musst oder was einfach schafft, mit dieser Musik so viel Emotion zu verbinden. Und klar kann man jetzt sagen, ja, oftmals hört man bei John Williams auch raus, dass er sich bei sich selber inspiriert hat. Also da gibt es so ein paar, gerade bei Star Wars gibt es halt Dinger. Klar, ich meine, da hat es mittlerweile 9 Filme gescored mit jeweils, was weiß ich, 15 Liedern pro Film. Aber da merkt man dann schon, dass er da manchmal gerade ein bisschen auf Harry Potter zurückgreift, ein bisschen auf Catch Me If You Can zurückgreift, dass er sich an sich selber bedient. Aber trotzdem bin ich komplett eurer Meinung. Also John Williams größer Hans Zimmer, wobei ich Hans Zimmer auch mag.
Auch muss ich auch sagen, kurzer Shoutout an den Kung Fu Panda Soundtrack, der finde ich auch sehr, sehr gut ist. Aber auch generell die Filme sind sehr, sehr gut. Definitiv sehenswert.
Und wer hat den gemacht?
Das war Hans Zimmer.
Das haben wir auch nicht
Ja.
gewusst.
Zumindest den dritten auf jeden Fall. Ich glaube, dass er die anderen zwei auch gemacht hat. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bei Madagaskar war er auch mit am Start. Aber ja, Kung Fu Panda auf jeden Fall mit dabei. Und klar, die Leute kennen den halt hauptsächlich oder für die kam es, glaube ich, zuallererst durch die Batman-Filme auf den Plan und dann eben so Sachen wie jetzt Inception und ja.
Interstellar.
Interstellar natürlich und auch tatsächlich für die Hausaufgabe für nächste Woche Frost Nixon.
Und da haben wir die Brücke zur nächsten Folge.
Das.
Denn in der nächsten, ich sag jetzt mal, regulären Folge kommt dann die Hausaufgabe mit Frost Nixon. Dazwischen machen wir nochmal so einen kleinen Plausch, auch thematisch passt es gerade zu Inception, weil Inception kommt nochmal in die Kinos. Ich hatte Bock oder ich habe Bock, den nochmal mir anzugucken. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, es wäre schön, wenn ihr uns irgendwie abonnieren könnt, wenn ihr uns Feedback hinterlasst, ein Like gebt, auf Social Media teilt. Euren Freunden, Bekannten sagt so, hier hört mal den Podcast. All sowas, es würde uns enorm helfen, ein bisschen Reichweite aufzubauen und natürlich halt diesem Projekt so weiter voranzubringen. Und ich verabschiede mich dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wie auch immer ihr diesen Podcast hört und zu welcher Uhrzeit. Und sage Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.